Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Nach einer kleinen Pause geht es jetzt ganz normal weiter im regulären Geschehen und wir holen zum einen die Show Review zu WWE No Mercy nach und widmen uns vor allem auch vielen Hörerfragen. Es war total cool, ihr habt uns so viele Fragen geschickt, deswegen gehen wir gleich mal auf die zu Anfang ein und bevor es losgeht, stelle ich mich gerade mal kurz vor. Ich bin Olaf, ich bin euer Host und bei mir ist heute der Ulrich Steppberger von der M-Games. Hallo.
Guten Tag.
Und der David Kloss von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Moin, moin.
Moin, moin.
So, ich habe gerade schon gesagt, Hörer fragen jede Menge, aber mir ist gerade eingefallen, wir haben ja noch was anderes. Nämlich, wer sich ein bisschen im WXW-Universum auskennt, der wird vielleicht auch WXW Now kennen. Und da gibt es jetzt bei headlock.de, weil ich ja die WXW Conversations für WXW Now mache, gibt es jetzt bei Headlock exklusive Preview auf diese Interviews, die ich ja geführt habe. Das erste Interview ist bereits online mit Carsten Beck, 15 Minuten, ein bisschen über seine Karriere und über sein aktuelles Standing bei WXW. Dann gibt es bei uns auf der Facebook-Seite noch ein schönes Gewinnspiel bis Sonntagabend. Also da könnt ihr WWE 2K17 gewinnen. So, und damit erstmal genug der, ja, wie sagt man so schön, der Housekeeping-Regeln so ein bisschen. Starten wir dann doch mit den Hörerfragen durch. Ihr wisst, ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen an fragen@headlock.de oder eben bei uns einfach auf die Facebook-Seite gehen oder über Twitter. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, um uns Fragen zu stellen. Und das haben dann auch einige getan. Eine etwas ältere Frage kam vom Christian Tumat über Facebook. Und der schreibt, wollt ihr euch mal fragen, wie ihr momentan euch dazu bewegen könnt, WWE Raw und SmackDown zu schauen? Denn ich merke mittlerweile, wie das Interesse an dem Produkt nachlässt und ich das Interesse verliere. Und deswegen wollte er mal wissen, wie wir uns dazu noch motiviert bekommen, uns die wöchentlichen Shows anzuschauen. Wie ist das bei euch? Ulrich, vielleicht mal zuerst. Schaust du dir die regulären Sendungen an?
Nö, das ist ganz einfach. Zum einen aus Gründen, wie sollte ich sie anschauen? Ich habe hier in Deutschland legal die Option zu warten, bis sie im freien Fernsehen kommen und müsste mit deutschem Kommentar anschauen. Das tue ich nicht, weil ich will mich ja nicht verblöden endgültig. Zum anderen ist es natürlich vom Zeitaufwand her massiv. Das ist eben der Knackpunkt. Das sind ja nochmal theoretisch 5 Stunden in der Woche. Ich mache so, wie ich es meistens gemacht habe, vorher auch schon. Ich verfolge einfach eben am Tag drauf. Ich schnapp mir einen passenden Recap und lese mir die Story an. Und wenn ich Lust habe, schaue ich auch noch die Highlights vielleicht auf YouTube. Ich würde sie gerne in der App anschauen, wenn das endlich mal funktionieren täte wieder. Aber das tut es ja nicht. Ich bin ja auch, ich sage ja auch immer gerne, mich interessiert Wrestling per se, aber ich bin auch tatsächlich die Storylines, dieser Seifenopern-Aspekt, der macht mich halt auch sehr an und den kann ich ja auch relativ gut verfolgen, ohne permanent alles sehen zu müssen. Deswegen, also ich bleibe zwischen den Pay-Per-Views meistens über die Recaps informiert. Das geht dann einfach schneller. Und das nutzt sich eben dann auch nicht so schnell ab, weil ich ja im Endeffekt gefühlt nur alle drei bis vier Wochen, wollte ich sonst sagen, die großen Matches sehe und dann ja in Moderation noch, ne? Genießen sozusagen, ja.
Ja, der Überfluss ist halt auf jeden Fall schon da. David, wie ist das bei dir? Wie schaust du WWE derzeit?
Lustigerweise relativ ähnlich. Ich schaue halt alle paar Wochen mir dann halt die Folgen an auf gewissen Kanälen, wobei ich da mich echt nur auf die Storylines konzentriere, weil halt die Matches mich meistens nicht jucken. Das ist halt immer alles random. Aber mein Hauptproblem ist halt einfach, dass es nicht auf Network läuft. Und es ist einfach so, wenn ich Wrestling gucke, ich habe es mittlerweile so drin, wenn ich Wrestling gucke, gucke ich es auf Network. Da gucke ich das am Fernseher oder sonst was und ich habe keinen Bock, das halt mit zig Wochen Verspätung zu gucken oder aber die ganze Zeit am Rechner zu sitzen, um auf irgendwelchen Streams oder sonst was das zu gucken. Das ist der größte Hindernispunkt bei mir.
Ja, also ist bei mir ganz ähnlich. Also zum Beispiel NXT schaue ich jede Woche ganz brav meine 1 Stunde. Das ist auch, finde ich, eine gute Zeit. Ansonsten bei Raw und SmackDown schaue ich regelmäßig auf jeden Fall die YouTube-Zusammenfassung und lese mir halt die Reviews durch. Und gelegentlich, wenn irgendwas wirklich Bahnbrechendes passiert, was mich interessiert, da mache ich es dann auch so wie der David und greife dann auf irgendwelche Streams zurück. Das ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen blöd und natürlich hast du eine beschissene Auflösung und am PC macht es eh weniger Spaß, aber es ist halt dann besser als nix.
Und es ist immer noch nicht, es ist wenigstens halbwegs kompetent kommentiert, sagen wir es mal so.
Ja, also das Ding ist einfach, ich habe nicht die Lust und Laune, mich dann da zu einer festen Uhrzeit vor den Fernseher zu setzen. Also mittlerweile hat sich einfach meine Fernsehgewohnheiten so verändert, dass ich keine Lust habe mehr auf Zeiten. So nach dem Motto, jetzt ist Donnerstags, wann kommt das? 10 Uhr, Viertel nach 10 oder wann auch immer. Jetzt musst du vor dem Fernseher sitzen und Raw oder SmackDown schauen. Da habe ich keine Zeit für, da habe ich auch meistens keine Lust für, weil gerade abends bin ich dann jemand, der dann die Zeit lieber anderweitig verbringt, weil tagsüber ist man ja ohnehin verplant mit Arbeit und abends dann um die Uhrzeit will man da vielleicht auch ein bisschen Zeit entweder für sich haben oder fürs Private oder dann vielleicht auch mal ein Videospiel spielen oder einen Film schauen oder sonst irgendwas, und da will ich nicht 24 Stunden am Tag Wrestling schauen, deswegen teile ich das auch so ein bisschen ein. Also ich
würde wohl, ich sag mal so, wenn sich die Option ergeben würde, dass ich es zu einer vernünftigen Uhrzeit live sehen könnte, dann wüsste ich nicht, ob ich es nicht vielleicht tun würde. Aber die Option gibt es ja hier bei uns nicht. Also ich versuche schon immer, die Pay-Per-Views live mitzunehmen, weil einfach, ist zwar eigentlich total blöd, wieso soll ich es nicht am nächsten Tag schauen, ist ja auch egal. Aber es fühlt sich halt live einfach noch cooler an. Klingt blöd, ist aber so für mich. Und bei den regulären Sendungen, ich würde sehr gerne mal wissen, wie viele Leute als WWE noch bei Sky war, da kam ja Raw live.
Wobei, da muss ich dich kurz stärken. Das ist ein Riesenunterschied, wirklich, ob man das live gesehen hat. Das fehlt mir auch momentan total bei den Weeklies. Bei War damals, bei Sky, ich war halt einer der Idioten, die das halt wirklich live geguckt haben.
Okay.
Und dadurch war ich halt auch irgendwie viel mehr involviert und viel direkter dabei. Jetzt ist es halt so, die Gefahr auch durch soziale Medien ist halt sehr groß, dass du halt gespoilert wirst oder sonst was, und du hast halt immer das Gefühl, ja, das war ja schon. Aber wenn du live dabei bist und zum Beispiel, ein Rückkehrer oder sonst irgendwas Besonderes live genau in diesem Moment vor deinen Augen passiert, bist du emotional ganz anders drin, als wenn du halt was siehst, was auch genau denselben Impact eigentlich hat, aber schon ein paar Tage her ist.
Ja, das stimmt absolut. Ich meine, das hat man jetzt zum Beispiel bei Shane McMahon gemerkt, als er zurückgekommen wäre. Und dann hat man sofort über Facebook gespoilert oder was auch immer. Weil man erwartet ja nichts Großes mehr von Raw oder SmackDown. Man erwartet ja einfach keine Überraschungen mehr. Und wenn da tatsächlich mal was passiert, naja, das kommt dann halt überraschend, und dadurch kann man sich nicht drauf einstellen. Und man wird automatisch gespoilert heutzutage, ne?
Also, wobei, ich habe, glaube ich, ein- oder zweimal Raw live angeschaut auf Sky, die tausendste ausgerechnet. Also was mir dann auch wieder aufgefallen ist, live anschauen der Fernsehsendung, das hält man kaum aus wegen der Werbepausen.
Das stimmt.
Und wobei natürlich auch bei Sky damals ja, SmackDown kam ja in Deutschland früher als in Amerika, wie es noch aufgezeichnet war. Das war natürlich schon irgendwo cool, aber heutzutage ist es ja hinfällig, weil, gut, ab nächstes Jahr sind es dann beide bei Plus7 Max, aber das ändert ja nichts daran, dass ich die deutschen Kommentatoren um die Ohren geschmissen bekäme, und das tue ich mir nicht an, das will ich einfach nicht. Und dann
Die finde ich gar nicht so schlimm, die kann ich ehrlich gesagt ganz gut ausblenden. Ja. Aber
ich glaube, es liegt noch nicht mal daran, dass die schlecht sind, sondern einfach, es ist ganz anders, ob du halt einen englischen Kommentator hast, der halt dabei ist, oder du halt einen Deutschen hast, der auch Begriffe ins Deutsche übersetzt.
Genau.
Und dadurch kommt es dir halt komisch vor, wenn du halt in der Promo hörst halt die Begriffe auf Englisch und so weiter. Und dann hast du halt im Match dann den Kommentator, der dann dasselbe aber auf Deutsch sagt.
Also mir fehlt halt beim Deutschen, wobei ich jetzt zugegeben, ich weiß nicht, es wird schon immer noch so sein, denke ich, mir fehlt halt einfach die Dynamik aus dem Amerikanischen mit dem Color-Commentator, der halt nicht so voll auf der die Guten-sind-die-Guten-Seite fährt. Das ist ja bei uns früher zumindest immer ganz eindeutig gewesen, zumindest zu der Zeit, wo ich, hat man ja letztens im Podcast das verfolgt habe, außer Horst Brack war legendär, und danach kam die WWE mit Carsten Schäfer und Günther Zapf, die immer einer Meinung waren, die Guten sind gut, die Bösen sind böse. Fertig. Und das fehlt mir halt völlig. Ich meine, so Leute wie Corey Graves, die halt auch latent auch, ich meine, der ist ja kein Heel-Kommentator, aber er ist halt anders wie einfach die anderen. Und deswegen gibt es mehr Varianz in dem Kommentar, und ach.
Das ist aber auch nur bei Corey Graves so. Also ich finde zum Beispiel David Otunga und Byron Saxton sind halt die langweiligsten Kommentatoren, die es seit Ewigkeiten gehört.
Ich
wollte sagen,
ich finde Otunga ist aber in seiner Langweiligkeit wesentlich besser als Byron Saxton, finde ich.
Ich finde beide absolut schrecklich.
Ich meine, der wird natürlich in der Relation auch dadurch besser, dass er mit JBL kommentieren muss und nicht an Corey Graves neben sich hat, der einfach alles überragt. Also das,
ja.
Ich hätte gern Tom Phillips mal irgendwann auf einer vernünftigen Bühne, hätte ich auch nichts dagegen, aber
ja, na gut. Wir schweifen gerade ab, ne?
Ja, aber total. Deswegen, also ich glaube, wir haben so alle unsere Wege, irgendwie WWE Raw und SmackDown zu empfangen, aber merken halt auch, dass so ein bisschen sowohl die Zeit als auch die Muße fehlt und auch die Kanäle fehlen einfach, um sich da Raw und SmackDown wirklich jede Woche 5 Stunden zu geben. Ne? Also,
ja, vor allem, ich denke mir bei Leuten, ich bin ja recht konsequent fokussiert auf WWE, aber ihr schaut ja anderes Zeugs auch noch an. Ich weiß gar nicht, wie man das auch noch hinkriegt. Also,
ja, deswegen muss man das einfach ein bisschen komprimieren. Anders geht's halt da nicht. Und ich glaube, bei dem Großteil des WWE-Programms aktuell bleibt man da halt auch so auf dem Laufenden. Also war so ganz blöd formuliert. Also es kommt ja inzwischen auch nicht mehr auf den einzelnen Kampf an, sondern nur noch um die Geschichte, die da drumherum geht. Also dank 50-50 Booking ist es ja vorbei, dass man jetzt sagt, oh ja, hast du diesen einen Kampf gesehen? Das ist ja nur noch alle Jubeljahre mal.
Ja, man könnte natürlich hier jetzt auf einen Brand konzentrieren und da die Zeit halbieren, aber das macht man ja letzten Endes doch nicht.
Das ist aber auch blöd. Vor allem, es macht halt keinen Sinn, weil die Matches halt wirklich alle random sind. Das kommt auch ein bisschen, das ist so ein Fehler von WWE meiner Meinung nach, dass du halt so wie früher mit Teddy Long, der Running Gag mit den Tag-Teams und Co. Und du hast halt immer diese Mixed-Matches und Co. und so weiter. Und das ist halt alles immer so vorhersehbar. Du weißt am Anfang der Show eigentlich schon, was hast du am Ende von der Show für ein Match und Co. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn halt Leute bei den Weeklies mittlerweile echt Probleme haben, einzuschalten.
Ja, absolut. Dann lass uns mal zur nächsten Frage springen. Der Stefan Habermann hat uns über Facebook geschrieben. Er hat sich wohl gerade NXT angeschaut, während er die Frage, oder nachdem er die Frage, oder bevor er die Frage geschrieben hat, so rum, und hat dort Sanity, den ersten Auftritt von den Kollegen gesehen, mit Alexander Wolf, also dem ehemaligen Axel Tischer von WXW, und stellt nun die Frage, ob wir denn glauben, dass sich Sanity bei NXT durchsetzen wird. Na, wer hat's gesehen? Hände hoch.
Das habe ich tatsächlich endlich mal wieder gesehen, einfach auch, weil ich jetzt mal gucken wollte, wie die so rüberkommen. Ich weiß es nicht. Ich sag's, eigentlich ist ja in der heutigen Zeit, wo Wrestling einigermaßen realistisch ist, in Anführungszeichen, dass dann so Stables wie auch natürlich die Wyatt Family ja eigentlich auch, die eigentlich völlig Banane ist, und dann, wieso soll dann, wenn die halbwegs funktioniert, was sie meiner Meinung nach natürlich nicht tut, weil sie einem Lullis sind oder schlecht gebuckt werden, aber wieso soll dann Sanity nicht auch funktionieren, so anarchistische Wahnsinnige. Ich habe halt mit Eric Young keine Verbindung, weil ich halt TNA nie gesehen habe, aber und auch Alexander Wolf, weil ich WWE, wie gesagt, dann habe ich natürlich, ich weiß zwar, dass der von hier kommt, aber mir ist Tim Wiese bekannter wie Alexander Wolf, so gesehen. Man muss es gucken. Ich kann mir das schon vorstellen, weil ich meine, der gebildete Wrestling-Fan, der lässt sich ja absichtlich gerne auf Absurditäten ein. Wieso also nicht? Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, wo hier Leute meinen, dass die sich vielleicht mit den Authors of Pain irgendwie überschneiden, so von der Thematik her ein bisschen. Könnte sein vielleicht, aber die sind eigentlich nur langweilig. Die sind halt Monster und hauen alles kaputt.
Also ich finde Sanity rein als Gruppierung, wie sie präsentiert worden sind, fand ich das sehr interessant und sehr gruselig, also was heißt nicht gruselig, aber halt sehr spannend aufbereitet, wie du schon gesagt hast, hier so die wahnsinnigen Anarchisten irgendwie, die da reinkommen mit den mit den Kapuzen und den Tüchern ums Gesicht, dass man sie nicht mehr erkennen konnte, und den Brillen teilweise auch. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass man damit, also allein mit der Konstellation, wie man diesen Stable aufbereitet hat, alle Bereiche von NXT abgedeckt hat. Du hast ein Tag-Team, was auch schon vorher als Tag-Team gearbeitet hat, bestehend aus Alexander Wolf und Sawyer Fulton, die wohl auch ganz okay zusammen da irgendwie interagieren. Also ich finde das auch so von der Dynamik her, finde ich es echt nett. Die treten jetzt ja dann auch im Dusty Rhodes Tag Team Classic zusammen an.
Ah ja, auch dann schon das erste Match, genau, ja.
Genau, haben das erste Match ja auch sehr deutlich gewonnen, nachdem Bobby Roode sich verabschiedet hat von Ty Dillinger. Ja, und dann hast du Nikki Cross als neue Dame in der Ladies Division bei NXT, was auch dringend notwendig ist. Und eben Eric Young, der zum einen ein sehr gutes Sprachrohr sein kann, was zum Beispiel Alexander Wolf nie sein könnte, weil nichts gegen Axel, aber der war schon bei WXW waren seine Promos schon immer sehr grenzwertig, und ich weiß nicht genau, wie sein Englisch ist. Also ich glaube, da ist es gut, dass man den erstmal nur wresteln lässt und zerstören lässt und vielleicht noch mehr Zeit gibt, um sich so ein bisschen...
Er hat ein Match mal bekommen vor ein paar Monaten, vor Wochen.
Er hat mehrere Matches bekommen.
Ich habe einmal gesehen bei NXT, und da haben sie irgendwie schon so, dass da hast du dann auch immer irgendwas Deutsches rufen hören, zwei, dreimal, und da wurde auch so von Graves mehr oder weniger gesagt, der kann kein Englisch, sinngemäß, so der Charakter. Also ich finde, bei dem, sie haben hier sein Outfit ein bisschen getweakt, das sieht jetzt auf jeden Fall nicht mehr ganz so gruselig schlecht aus. Die Deutschlandflagge bräuchte es vielleicht trotzdem nicht drauf, aber egal. Also jetzt sieht er mit seinem verwilderten Look und der bisschen nicht mehr ganz so nach Werkstattarbeiter overall aussehende Outfit auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Das passt schon besser zusammen.
Ja. David, wie fandst du? Hast du es gesehen?
Ja.
Und wie fandest
du's? Ich finde es ehrlich gesagt, man kann bei Stables meiner Meinung nach anfangs noch nicht sagen, wo die Reise hingeht. Das muss man einfach sehen, wie es halt umgesetzt wird. Ich finde vom Potenzial her, erstmal von der Stimmung her, die sie halt rübergebracht haben, fand ich das sehr gut. weil ich halt auch nicht direkt wusste, okay, was soll ich jetzt mit denen anfangen? Wie sind die? Ich finde es super genial, dass eine Frau dabei ist.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist einfach dann auch mal was anderes und es ist auch realistisch. Warum sollte halt nicht eine Frau auch dabei sein? Und das Styling finde ich halt sehr cool, was ich halt bei Wrestlern immer sehr wichtig finde, wie man mittlerweile ja weiß. Und bei denen ist es halt gelungen und die Frage ist halt jetzt einfach nur, wie man es umsetzt. Das ist,
genau.
Potenzial ist da.
Ja.
Die sind halt, wie ihr sagt, unterschiedliche Wrestler. Ich finde halt auch, es ist halt von der Präsenz her sind die halt auch schon imposant. Also ich meine, das Tag-Team ist halt schon sehr groß gewachsen und wenn die dann reinkommen, das ist dann schon wow.
Und Axel ist halt auch ein guter Wrestler, im Gegensatz zu zum Beispiel den Authors of Pain. Also nur mal so dahingestellt lassen, ne?
Ja, eben. Und die haben auch ein gutes Mitwirk, also halt jemanden, der auch Erfahrung hat am Mic mit Eric Young.
Genau.
Also ich finde schon, die Idee dahinter ist eigentlich gut. Die haben halt wirklich einen elitären Typen, der halt viel erlebt hat, der überall schon war, der auf den sie einfach bauen können und der die anderen ein bisschen mitzieht und quasi richtig reinbringen kann. Also die Idee dahinter ist sehr gut. Was daraus wird, muss man jetzt sehen.
Genau. Und Stichwort hier Flaggen und sowas. Also das ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel Eric Young hatte auch eine kleine Kanada-Flagge bei sich auf der Weste drauf genäht. Also das scheint wohl auch, es ist auch ganz interessant. Also ich meine, wir haben da eine Kanadierin, wir haben einen Kanadier, wir haben eine Schottin, wir haben einen Deutschen und einen Ami. Also es ist halt schon eine relativ bunte Mischung, die man da so zusammengestellt hat. Und
solange man es nicht betont zu stark.
Wenn es genau,
klein ist, alles super, aber man darf es nicht in den Fokus stellen.
Nee, absolut nicht. Also
haben ich finde, glaube ich. Also ich meine, wobei natürlich auch die Sache ist, wenn du jemanden schon irgendwie als Deutschen inszenieren wolltest, dann gib ihm keinen amerikanischen Namen. Das ist auch Blödsinn. Also Alexander Wolf mit dem E natürlich auch oder mit noch ein bisschen stylischer wirkt oder was, dann hätte man halt, also wenn man als Deutschen hätte lassen wollen, dann nenn ihn doch Axel. Das kann jeder Ami auch aussprechen und es klingt wenigstens nett. Es klingt halt.
Da kommt aber der durchschnittliche dumme WWE-Zuschauer mit Curtis Axel durcheinander.
Okay.
Das denkt dann die Marketingabteilung, weißt du, aber wenn wir den jetzt Axel irgendwas nennen, dann versteht man das nicht mehr. Aber das ist ja auch wurscht. Also ich glaube, das Debüt war auf jeden Fall gelungen soweit und wie David gerade gesagt hat, also das muss man halt mal sehen, wie das weiter gebuckt wird. Aber ich fände da halt so eine Art, wir wollen den Laden hier übernehmen und so und das auf den Kopf stellen, fände ich halt ganz interessant. Vor allem auch, weil ja NXT ein relativ kleines Roster hat und du da eigentlich verhältnismäßig wenig Stables hast. Also mir fällt jetzt. Also,
findest du echt, dass die einen kleinen Roster haben?
Ja, kleinen Roster. Ja, aber richtig.
Nee, also ja? Ich finde halt, wenn man so. Also die Leute, die man sieht, sind relativ wenig, weil ja auch die Stunde kurz ist. Aber wenn ich immer so schaue, du hast den Tino Sabatelli, der ja in Breaking Ground groß drin war, der jetzt endlich mal im Dusty Rhodes Tag Team Classic ist, die fahren ja zwei parallele Touren quasi. Also ich finde, es gibt so, also wenn ich so auch bei Wiki schaue, es gibt so viele NXT-Leute, die ich nur nicht einmal gesehen habe, weil die bloß alle 3 Monate einmal im Fernsehen auftauchen.
Dann lass mich das präzisieren. Ein relativ kleines, fähiges Roster, was halt wirklich
das kann gut
was sein, halt wirklich so weit ist, um im TV aufzutreten. Das, so meine ich das, weißt du? Klar, ja. Dass die dann da so Enhancement-Talents immer wieder mal reinschmeißen, um mal zu sehen, wie die wirken und wie sie sich da präsentieren. Auch gerade bei den Damen, das haben sie jetzt in den letzten Wochen ja sehr häufig gemacht, geschenkt. Aber wirklich Leute, die jetzt da eine feste Rolle spielen und wo du auch sagen kannst, so, die springen vielleicht in einem Jahr irgendwann auch in die WWE-Shows, da ist ja aktuell schon ein sehr großer Umbruch und da ist ja auch der Kreis, der da in Frage kommt, ist ja da auch relativ klein.
Ja, es sind eigentlich nur die Leute, die, glaube ich, gezielt in NXT bleiben sollen und oder wollen, weil immer alle sagen, wann kommt denn Samoa Joe endlich? Ich habe den Eindruck, der will er auch vielleicht gar nicht unbedingt. Der ist vielleicht ganz happy mit dem, was er macht. Weil
sonst, ah doch, der wird schon kommen.
Ja, der wird auch kommen, also ich von aus.
Ja, also aber der offensichtlich stört er sich nicht sehr an seiner Rolle, die er gerade hat, weil sonst würde er, glaube ich, sonst wird sich das schon irgendwie bemerkbar machen, aber egal.
Wieso soll man sich dran stören? Ich meine, NXT ist heiß, ich glaube, den Leuten macht das Spaß, die haben da einen deutlich entspannteren Working Schedule, ja, als
auf jeden Fall. Das ist eben
im Main Roster haben. Also, und ich glaube, die werden auch ganz gutes Geld verdienen. Also gerade die großen Independent-Namen, also Samoa Joe, Bobby Roode und Co., die haben garantiert auch nicht den kleinen Vertrag, wie es manch anderer hat, sondern die werden da auch schon gutes Geld verdienen. Also
mal sie da im Fokus stehen und nicht in der Undercard oder sonst was, sondern das passt ja schon. NXT ist ja mittlerweile auch wirklich so, dass du ja auch weißt, wenn du bei NXT gut bist, wirst du früher oder später irgendwann in die Main-Shows kommen.
Ja.
Und das ist, denke ich mal, eine wichtige Motivation, dass wir halt wissen, das hier ist nicht das Ende der Fahnenstange oder auch nicht die B-Show oder C-Show oder so, sondern das ist einfach eine andere Show, mach das gut, kommst dann anschließend zu Raw und SmackDown.
Ja, wobei genau auch ich mich immer frage, nach was das entschieden wird, weil wenn du siehst, so Leute wie Apollo Crews, der vielleicht gut wrestlen kann, aber eigentlich eine Ausstrahlung hat wie ein Blatt Papier, weil einfach nichts draufsteht. Und dann hast du einen Ty Dillinger, der over ist, dass es kracht und der wurschtelt irgendwie alle 2 Monate sich in einmal im Fernsehen und die Leute sind alle happy und dann schicken sie einen neuen Wrestler gegen ihn, der automatisch verloren hat, so eben Andrade Cien Almas, der ja gleich gegen Ty Dillinger und damit automatisch im Arsch war, weil die Leute Dillinger einfach besser finden. Aber der geht nicht in den Main Roster, wo er vielleicht was ziehen täte. Oder,
ich sehe Ty Dillinger als typisches als Aushängeschild der Probleme, die Leute bei NXT oder beim Sprung von NXT zu WWE haben. Ich glaube, dass dieses Ten-Gimmick total gut bei einer kleineren Crowd funktioniert. Hm. Ich glaube aber nicht, dass Ty Dillinger langfristig im Main Roster funktionieren wird.
Ja, so
meine persönliche Meinung.
So wie Tyler Breeze. Das kann ich mir mal gut vorstellen. Aber dann hast du halt eben auch, wie gesagt, so Leute wie Apollo Crews, die werden hochzogen. Oder nehmen wir auch gern Baron Corbin, den ich auch irgendwo nicht den Eindruck habe, dass er in irgendeiner Form funktioniert. Aber also da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ein Ty Dillinger schlechter funktionieren würde wie diese zwei zum Beispiel.
Naja, Apollo Crews ist ja auch das ist ja auch wirklich so das Paradebeispiel dafür, wie man es nicht macht.
Also, ja, es ist ja vor allen Dingen, sagen wir mal so, du kannst ja nicht immer richtig liegen. Die müssen ja vom Gefühl her sagen, okay, jetzt kommst du. Und dann gab es halt diese Welle, wo sie halt wirklich so viele reingehauen haben. Und da waren sie halt mit dabei. Da haben sie halt einfach ein, zwei Leute schon im Main Roster geholt, die noch nicht so weit waren. Die vielleicht in ein, zwei, drei Monaten so weit gewesen wären, waren sie aber noch nicht. Und die haben dann jetzt halt das Problem.
Ja, wobei ja, manchmal hofft man ja auch einfach, dass die quasi ins kalte Wasser springen und dass halt irgendwas passiert. Wisst ihr, so, wir probieren es einfach mal. Und wenn nicht, dann gehen sie halt wieder zurück. Guck
dir mal Enzo an. Bitte? Enzo ist das beste Beispiel dafür. Die waren natürlich bei NXT auch super, Enzo und Cass. Aber bei Raw und SmackDown, also beziehungsweise bei der Main Show, das hat ja keiner erwartet, dass die so einschlagen. Ganz und genau. Dass die vor allen Dingen dann halt, obwohl die Crowd viel größer war, eigentlich noch mehr Ausstrahlung hatten und noch mehr interagiert haben und noch mehr Reactions gezogen haben. Das sind so Sachen, wie du halt sagst, ins kalte Wasser werfen. Und bei denen war genau das Gegenteil. Da hast du plötzlich gesehen, boom, wie eine Explosion.
Ja, aber die waren einfach direkt da. Aber da konnte man sich zumindest vorstellen, weil die halt einfach schon was hatten. Und Apollo Crews hat nichts, außer er ist schwarz, er ist groß, er grinst die ganze Zeit und er ist athletisch. Der hatte keinen Catchphrase und nichts, wo die Leute mitgehen können. Wobei ich jetzt auch kurz nochmal Tyler Breeze darf, das war auch für mich ein Musterbeispiel. Der hat natürlich ein seltsames Gimmick, eigentlich, aber der kam in den Main Roster und ist dann gleich versenkt worden, weil er einfach keine Rolle gespielt hat.
Ja, der hat sich aber auch nicht besonders beliebt gemacht Backstage, so wie man gehört hat. Ja, gut, ne? Also das kommt auch noch mit dazu. Aber nee, also bevor wir jetzt da wieder die NXT-Box der Pandora aufmachen, Sanity, darf man darauf gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt und einfach weiter NXT verfolgen, würde ich sagen. Die nächste Frage kommt vom Matreboy und zwar über fragen@headlock.de und er fragt ein bisschen was über die Geschichte von WWE. Und zwar gehen wir zurück ins Jahr 2003. Ich habe also er hat die Demaskierung von Big Red Machine versäumt. Also wir erinnern uns damals dran, wo Kane seine Maske abgeben musste in der Fehde gegen Evolution. Und er stellt jetzt die Frage, was hat man den Fans bezüglich der nicht vorhandenen Verbrennungen und Entstellungen in Kanes Gesicht gesagt? Oder hat man da einmal mehr auf die Vergesslichkeit der Fans gebaut? Also wir erinnern uns, da hat Kane ein Match verloren und musste sich dann demaskieren und da nahm er dann, wie gesagt, seine Maske ab und turnte dann auch zugleich gegen Rob Van Dam, seinen damaligen Tag-Team-Partner, und drehte dann halt komplett durch.
Hat dann mit wunderschönem Make-up.
Genau, das war ja der Witz, dass er dann, als er die Maske abgenommen hat, da drunter nämlich geschminkt war, so schwarze Schmodderschminke war da drauf und hat dann Rob Van Dam gechokeslampt und ist danach eigentlich zu dem wahnsinnigen Kane geworden. Und kann sich davon noch einer von euch dran erinnern? Also ich weiß, wie man es damals erklärt hat, aber wisst ihr das noch, wie man das in den Shows erklärt hat?
Das gar nicht erklärt. Also so wie ich mich erinnere, war das halt so, er war halt anfangs geschminkt, er hatte ja auch teilweise Haarbüschel auf dem Kopf und so weiter,
genau,
wo sie es halt verkauft haben. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob er einmal kurz weg war wegen Verletzung oder sonst was, aber ich weiß, dass es einfach keine Erklärung gab, sondern er war halt einfach, irgendwann war es halt weg.
Ja, nee, also es gab tatsächlich eine Storyline-Erklärung. Und die Storyline war nämlich so, dass Kane sich diese ganze Geschichte vorher nur ausgedacht hat. Das ist, also die ganzen Verbrennungen und Entstellungen haben nur in seinem Kopf stattgefunden.
Ja, aber ich meinte das Make-up.
Das Make-up wurde nie erklärt, ne.
Also, natürlich nicht. Als er die Maske abgenommen hat, es hat halt schon optisch den Eindruck, okay, der hat jetzt wirklich Verbrennung. Natürlich war das Make-up nicht super, aber der Eindruck sollte erweckt werden. Deswegen machte das eigentlich irgendwie wenig Sinn, vor allem mit den Haarbüscheln und so.
Genau, also er kam dann eigentlich die Woche drauf, kam er dann raus, da hatte er dann dieses Handtuch über dem Kopf und dann war er halt eben kahl rasiert und normal, also wie jetzt auch aussieht, ne? Mit diesem weißen Auge, mit der weißen Kontaktlinse in dem einen Auge.
Im Übrigen das Schlimmste, was man je gemacht hat, weil Kane war so dermaßen over, er hatte mit dieser Maske eine irre Ausstrahlung, was du gemerkt hast, auch beim zweiten Run, wo er dann die Maske wieder hatte. Kane hat immer mit Maske ganz und langen Haaren ganz anders gewirkt, als er dann plötzlich menschlich wurde.
Aber da muss man halt auch sagen, dass zu der damaligen Zeit, also als er da noch, das ist ja im Rahmen dieser Katie Vick-Geschichte und so ein Blödsinn, da war aber Kane auch schon als Babyface halt nicht mehr so angesehen. Also da war es halt schon so ein bisschen durch, dieses Kane-Gimmick. Und da, ich fand diesen Storyline-Angle damals gegen Evolution gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und auch diesen Turn von Kane, wo er dann wahnsinnig geworden ist, da weiß ich noch, da das wollte ich auch sehen, was dann da passiert ist und so. Also das hat mich dann schon interessiert. Aber wie es dann halt umgesetzt worden ist, wie gesagt, mit der Schminke, mit den Haaren und hier und da, das war natürlich ein bisschen albern und hat dann die Intelligenz der Zuschauer mal wieder so ein bisschen beleidigt, wenn man das ein bisschen hinterfragt hat. Und insofern kann man da nur sagen, da hat WWE mal wieder ganze Arbeit geleistet und hat ja von einer Sekunde auf die anderen umgebuckt. Weil es im einen Moment ist er halt noch der Typ mit Verbrennungsschminke im Gesicht, nächste Woche sieht er dann irgendwie komplett anders aus. Ne?
Und ist halt aber das ist doch... ein Standardprogramm bei der WWE immer, ich sage halt nur Ric Flair und Stephanie McMahon zuletzt. Da war es halt so, dass sie ja in der Promo mit Charlotte halt Charlotte grund genommen zusammengestaucht hat, dass sie doch keinen Respekt vor ihrem Vater hat. Und wie kann das denn sein? Und zwei Wochen vorher stand die aber im Ring mit Ric Flair und hat Ric Flair eine Ohrfeige verpasst und mit den Worten von wegen so, ich habe keinen Respekt vor dir, was halt bei Botchamania zu sehen ist. In der Folge. Ja. Das ist halt Standard WWE. Manchmal hast du das Gefühl, dass die Whiter einfach drauf scheißen, was vorher war, sondern einfach immer nur nach vorne gucken, nie nach hinten, was war. Und das ist das Problem. Die Fans wissen das aber alles noch.
Ja, also zumindest
die eingefleischten Fans. Ja. Ric Flair ist ja auch nicht der Vater von Steph McMahon. Also muss sie ja vor jemandem keinen Respekt haben. Also
hat er in der Promo gemeint, von wegen, ja, das ist ja so eine Wrestling-Legende und du wärst nicht hier ohne ihn und er ist einer der größten Wrestler aller Zeiten. Aber halt zwei Wochen vorher knallt die dem einen mit den Worten von wegen, so, du bist nichts, du hast nie was gerissen, okay. Weißt du, das ist einfach. Totaler Widerspruch, aber das ist halt der WWE egal. Und ich finde, also da ist halt, ein Fan muss da für sich entscheiden, nehme ich das super ernst und denke immer an Logik, weil Logik gibt es halt ganz oft nicht.
Ja,
ich lasse mich halt drauf ein und sag einfach, wie bei einem Transformers-Film oder Stirb langsam, scheiß drauf, ob der barfuß durch die Scherben geht, ich genieße das jetzt.
Also ich finde ja gerade, Kane ist jetzt ein Musterbeispiel von nimm's bitte nicht ernst in der heutigen Zeit natürlich, weil halt mal Kane, je nachdem wie sie gerade lustig sind, jetzt ist er wieder Kane mit Maske und überhaupt, oder dann ist er Corporate Kane. Und diese Schizophrenie, die ja dann eine Zeit lang Storyline war, aber inzwischen ist ja einfach nur so nach Lust und Laune mehr machen halt mal. Und das sehe ich jetzt mehr so als, klingt blöd wie ein Augenzwinker nach dem Motto, ach, wir wissen doch alle, dass es Blödsinn ist, das machen wir halt mal, solange er seine Rolle gut rüberbringt in dem Moment, wenn er nicht gerade gegen Bray Wyatt antreten muss oder so.
Ja, inzwischen ist es ja auch einfach so, also inzwischen nimmt sich da WWE ja auch selber nicht mehr ganz so ernst, was diesen Kane-Charakter angeht. Das ist aber ja ähnlich, wie man es damals mit Mick Foley auch gemacht hat, weißt du, der dann von diesem Mankind-Charakter, der dann auch irgendwann zu diesem Kinderkuschelwesen geworden ist. Und das ist jetzt ja Kane nicht anders.
Meine Frage, jetzt mal von Kane abgesehen, allgemein, würdet ihr euch freuen, wenn die WWE mehr an Logik denken, auch daran zum Beispiel Sachen hervorholt, die vor ein paar Monaten waren, oder wenn ich halt zurückdenke an die großen Feen oder so, wenn ich so Shawn Michaels und Co. sehe, wenn er seinen Tag-Team-Partner durch die Scheibe gehauen hat, das war ja dann etwas, das hat sich durchgezogen, egal wann die halt aufeinander getroffen sind oder wann er erwähnt wurde, diese Sachen gab es ja immer, oder wenn es halt einen Turn gab zwischen Bret Hart und Owen Hart und so weiter, das war ja immer trotzdem irgendwo präsent und Co., also findet ihr das, sollten die vielleicht wieder mehr machen oder stört euch das gar nicht? Weil mich persönlich zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, packt mich das schon viel mehr, wenn ich halt Sachen von früher aufgeholt habe, von wegen so, ja, hier damals ging es mir oder damals hast du mir den Titel gekostet oder sonst irgendwas und das dann wieder auffühlen und das halt auch nicht vergessen wird und nicht so getan wird, als wenn es das nie gegeben hätte.
Naja, das macht WWE ja nun bei manchen Fäden ja auch schon. Also wie gesagt, Kane ist jetzt da kein gutes Beispiel für, aber erinnern wir uns an Sami Zayn und Kevin Owens, da wurde das ja gemacht. Bei Roman Reigns und The Authority wurde ja auch die Geschichte von Roman Reigns und die Familie von Roman Reigns mit reinbezogen. Also das gibt's ja schon, aber Logik und Wrestling ist halt auch was, was immer sehr schwer nur zusammenpasst. Ne? Also und gerade bei diesem Daily Business bei WWE, da glaube ich, setzen die einfach auch manchmal dran, dass man da nicht 100% aufpasst.
Also ich möchte, wie soll ich sagen, dass wir einen vernünftigen Mittelweg finden. Und zwar einerseits, dass es nicht endlos lang hinausziehen, weil gefühlt war für mich Owens Zayn schon wieder zu lange, weil eigentlich das erste halbe Jahr eigentlich nur mit sich zu tun hatten. Und so gut es auch zusammenpasst, wenn es dann nach dem fünften Mal so ungefähr, wird es langsam halt ein bisschen gleich. Und wenn sich zum fünften Mal hintereinander der andere den anderen Titel Opportunity kostet, weil sie nicht loslassen können oder er sich selber versaut, weil er jetzt gerade da drüben der Owens aus dem Eck winkt, irgendwann sollte man drüber hinwegkommen, so ungefähr. Nur soll es dann gleichzeitig nicht so abrupt wieder sein, dass es auch in der nächsten Woche komplett anders ist. So wie halt auch, was ja auch mit Gallows und Anderson passiert. So gefühlt alle zwei Wochen haben sie eine andere Ausrichtung, die von Badass zu totalen Clowns und jetzt sind sie theoretisch wieder Badass. Sowas geht halt auch nicht.
Aber wobei ich das gerade lustig finde, weil bei mir ist es genau andersrum. Bei Sami Zayn und Kevin Owens hätte ich mir gewünscht, dass sie das wie früher Bret Hart, Stone Cold und so weiter echt ein Jahr gezogen hätten, aber ohne Match und dann oder ein Match oder zwei maximal, aber nicht dieses, nicht in der Weekly aufeinandertreffen oder sonst was, random. Dann ein Hauptmatch bei WrestleMania, das wäre so großartig gewesen und das wäre auch glaubwürdig gewesen. Die hätten sich wirklich die ganze Zeit Titelchancen oder Titel kosten können, immer wieder behaken über Monate, Monate, Monate und dann bam.
Ja, also das meine ich auch, es kam, also theoretisch, ich habe nichts dagegen, dass es mehrfach passiert, aber wenn es halt jede Woche hintereinander passiert und du genau weißt, die nächste Woche, diesmal passiert es wieder und wieder und wieder und wieder, so wie jetzt halt irgendwie gefühlt auch, wenn immer die gleichen, nach drei Pay-Per-Views hintereinander, die gleichen Leute das ihr Match haben, ohne dass es in der Serie oder also sagen wir mal, Sheamus und Cesaro fand ich mal zwar, na gut, abgesehen vom Schluss, dass die dann so eine Best-of-Seven-Serie haben, das finde ich theoretisch okay, aber das jetzt halt wie sonst bei Raw, Charlotte und Sascha schon wieder, weil niemand anders da ist, gut, aber das ist mal einfach zu doof. Und so, wenn ich jetzt halt Zayn und Owens die ganze Zeit, wobei sie haben ihn ja gut abgeschlossen, meiner Meinung nach sogar.
Nee, haben sie nicht.
Haben sie gar nicht. Das ist ja das Problem, es ist ja komplett offen geblieben.
Nee, im Endeffekt eigentlich, also ich hab's so interpretiert, in dem Match, Sami Zayn gewinnt und hat jetzt quasi ist überwunden, nur dass halt hinten nach der Sieger im Arsch war und völlig verschwunden ist und der Verlierer ist jetzt quasi der große Checker. Also das Ding war gecapped und aber der theoretische Sieger war eigentlich der Loser in der Nachwirkung, sage ich jetzt mal.
Ja, ich sehe das zum Beispiel.
Und jetzt reden sie gar nicht mehr miteinander, klar. Also jetzt kriegen, jetzt sind sie zwar nur da, aber es ist also quasi, jetzt ist überhaupt keine Interaktion mehr, ist auch ein bisschen seltsam. Also, wobei ich gesagt hätte, am besten sind sie im Brandsplit getrennt und dann vielleicht in Survivor-Videos aufeinander wieder losgelassen oder irgendwie sowas, aber das haben sie dann auch nicht gemacht, klar.
Ja, also ich finde, das haben sie halt nicht gemacht. Normalerweise ist es halt so, bei großen Fäden für mich, ich nehme es halt als Beispiel, weil wir das zuletzt im Podcast hatten, Stone Cold und Bret Hart, das hat sich irre gezogen und dann gab es halt diese Zuspitzung zu dem einen Match. Und das fehlt mir zum Beispiel bei der WWE aktuell ziemlich deutlich. Also sagen wir zum Beispiel auch AJ Styles, John Cena. Super Matches, wirklich könnte ich den beiden den Arsch küssen dafür. Aber es ist halt, eigentlich Match, dann kommt das nächste Match beim nächsten Pay-Per-View, dann das nächste, wie du halt sagst. Das geht mir auch auf den Zeiger, aber so diese Zuspitzung, und zwar diese lange Zuspitzung, die gibt's halt momentan nicht in meinen Augen. Also ich kann mich jetzt gerade zumindest nicht aktuell an dicke Matches erinnern, wo das so war über Monate hinweg.
Ja, ich hatte ja auch, als wir diesen Kampf da mit Kevin Owens gegen Sami Zayn hatten, habe ich eigentlich auch drauf gewettet, dass danach noch das große Blow-Off-Match kommt und nicht, dass das große Blow-Off-Match gewesen sein soll. Also, ja, bei manchen, also ich schließe mich da David voll und ganz an. Also ich finde auch, dass man manche Fäden, gerade wenn die gut funktionieren, die muss man konsequenter zu Ende führen und auch wirklich dann mit einem Bang einfach beenden. Ansonsten macht es halt keinen Sinn und ansonsten stehen wir da, so wie bei Kevin Owens und Sami Zayn und fragen uns, wie ist denn das jetzt eigentlich?
Obwohl doch, eigentlich gab es doch noch einen Bang, aber den können wir heute im Video-Show kommen wir
dazu. Genau, wenn wir noch dazu kommen.
Wobei ich ganz kurz noch eben zu Fäden, aber man hat ja auch quasi Sascha Charlotte, ist jetzt quasi die große Fäde, was die Frauen angeht, sage ich jetzt mal. Da hatte ich den Eindruck, die wäre vorbei gewesen und dann kam die Verletzung dazwischen, weil die zieht sich wie Kaugummi, obwohl sie eigentlich theoretisches Potenzial hätte, lang zu halten, aber es fühlt sich für mich jetzt halt auch völlig ausgelutscht inzwischen schon an.
Nee, bin ich voll bei dir.
Ja,
bin ich genauso.
Also ich hoffe, dass jetzt dann nach Hell in the Cell Schluss ist, aber das wäre mal, kann ich mal
fast. Ja, die müssen das als Cut machen. Also Hell in the Cell, das erste Frauenmatch, ist glaube ich das erste Frauenmatch im Pay-Per-View bei WWE, ne? Als Hell in the Cell Match. Das muss das Highlight sein, weil es muss auch so angeteasert werden. Es muss quasi so aufgebaut werden, dass man sagt, okay, dieses Match entscheidet danach Ende aus. So, jetzt gib es ein.
So soll es hoffentlich auch sein. Aber lass uns dann einfach mal zur nächsten Frage springen. Das ist eine Bücherfrage zur Abwechslung mal. Wir schauen ja nicht nur, wir lesen ja auch. Und der Teilzeitfan fragt, welche Sachbücher und Biografien könnt ihr denn empfehlen? Egal ob WWE oder japanisches Wrestling. Na, japanisches Wrestling, liebe Freunde.
Wir können auch so gut lesen, japanisch
wahrscheinlich. Wer darf denn jetzt?
Ja, weil ich habe keine Ahnung davon, nullo.
Okay, David, hast du schon dir mal Biografien oder andere Wrestling-Bücher reingezogen?
Ja, ich muss dazu sagen, mein Englisch, auch wenn ich mir die Shows auf Englisch anschaue, ist nicht das Beste. Allerdings haben mir die Bücher alle auf Englisch geholt. Erstmal sehr, sehr gut ist halt einfach Mick Foley.
Das ist der Klassiker?
Sagen. Also, ne, noch nicht mal das erste, sondern das dritte Buch war das, glaube ich.
Ich weiß nicht, ich fand das erste am besten.
Ich meine, das dritte, wo es halt auch zum Beispiel um sein Hardcore-Match bei WrestleMania gegen Edge ging. Mhm. Grandiose Kiste. Was ich mir auch geholt hatte, war so eine WWE-Enzyklopädie. Gibt es? Ich glaube, WWE 100 oder 50 oder so.
50, ja.
Die kann ich echt ans Herz legen. Die ist riesengroß, schöne Bilder drin und halt auch viele Fakten halt zu den einzelnen Wrestlern und was da alles passiert ist. Das ist sehr gut. Und Chris Jericho sollte man auch nicht außer Acht lassen.
Ja, Chris Jericho ist ganz hervorragend, Lion's Tale und so. Das habe ich auch zuletzt gelesen. Ansonsten, klar, Mick Foley ist wirklich der Klassiker. Das sollte man unbedingt gelesen haben, weil das auch vom Schreiberischen her, finde ich, sehr, sehr gut ist und sehr unterhaltsam ist. Daniel Bryan ist zuletzt rausgekommen, die Biografie. Fand ich auch sehr gut. Ansonsten, wenn es mal ein bisschen was anderes sein soll, kann ich da noch die Biografie vom Dynamite Kid empfehlen. Sehr interessant, aber auch sehr traurig, weil man weiß ja, was aus dem Dynamite Kid geworden ist mit seinen gesundheitlichen Problemen. Und ansonsten, wenn man sich ein bisschen im deutschen Raum auskennt, kann ich auch das Buch von Tassilo Jung empfehlen, Catch Doctor. Das ist, wie soll ich sagen, also ich fand es ein bisschen anstrengend zu lesen, weil Tassilo eine ganz eigene Art hat, sowohl wenn man mal Interviews mit ihm gehört hat oder auch was man ihm gelesen hat, ist eine ganz eigene Art, wie er Sachen formuliert, aber da steckt viel Gehalt dahinter. Und was ich noch mitbekommen habe, was auch oft empfohlen worden ist für Leute, die den Independent-Bereich mögen, ist das Buch von Mike Quackenbush, Secret Identity. Soll wohl auch sehr gut sein, habe ich selber noch nicht gelesen, aber wurde vielerorts empfohlen. Also von daher, das wären so die Kandidaten, wenn man sich mal auch so ein bisschen außerhalb des WWE-Universums bewegen möchte. Und dann würde ich sagen, spielen wir doch einfach mal dann weiter zum nächsten Punkt. Das ist wieder so eine etwas grundsätzlichere Frage von der Michaela. Und sie fragt, es ging hier um das Cruiserweight-Title-Match zwischen TJ Perkins und Brian Kendrick, was wir jetzt ja als ein Match beschrieben haben, was nicht Cruiserweight-typisch wäre. Und da fragt sie, daraus hat sie geschlossen, dass, also aus der Art, wie wir es erklärt haben, hat sie geschlossen, dass es kein Cruiserweight-typisches Match war, sondern bearbeiten die leichten Heinis sonst weniger oder nur bestimmte Körperteile und weniger auf dem Boden? Und was sind eigentlich Spots? Na, David, was sind Spots?
Stell es dir einfach bildhaft vor, Spot ist ja ein Scheinwerfer im Grunde genommen. Und wenn was Großes passiert, ein Spot ist halt immer was Besonderes, wo du einfach denkst, wow, oder oh mein Gott, und wo du aufspringst, so, ui, was ist denn jetzt los? Also im Grunde genommen ein Highlight im Match.
Genau, also das muss nicht unbedingt irgendwas vom Top-Rope sein, das kann auch einfach eine krasse Aktion oder sonst irgendwas sein.
Oder ein Kick-Out, es kann selbst ein Kick-Out sein. Ja. So, zum Beispiel bei Undertaker gegen Shawn Michaels gab es halt auch ein Kick-Out, wo du als Fan nicht mehr wusstest, okay, wer gewinnt jetzt? Das war halt so ein magischer Moment. Und dann gab es ein Kick-Out, wo du eigentlich unterbewusst gedacht hast, das war's.
Ja.
Und dann einfach, wow. Also das merkst du bei der Crowd eigentlich ganz gut. Wenn ein Spot ist, einfach dieses, hui.
Ja. Ja, also es geht einfach nur um diese großen Momente innerhalb eines Kampfes und das sind die Spots. Und Cruiserweights tendieren ja dazu, also gerade wenn man sich so die Cruiserweights zu WCW-Zeiten anguckt, wo Cruiserweights Wrestling in den USA groß geworden ist, tendieren Cruiserweights eben dazu, diese Spots eben aufzufüllen durch Flugaktionen und sowas. Und dadurch war es bei vielen Cruiserweight-Wrestlern zumindest in der Vergangenheit so, dass da so die Ringpsychologie und dieses klassische Bearbeiten von Körperteilen, was ja gerade bei den etwas schwereren Kalibern weiterhin sehr in Mode ist und eigentlich so eine klassische Art ist, wie man einen Kampf aufbaut, war das halt so, dass da viele Kämpfe nicht so psychologisch aufgebaut wurden, wie man das vielleicht bei den großen Wrestlern kennt, sondern eben.
Kannst du kurz was einwerfen?
Ja.
Das Wichtigste dabei ist halt auch noch zu beachten, Cruiserweights zählen normalerweise auch nicht so stark. Also sagen wir zum Beispiel, du hast halt ein Match in der Hauptshow zwischen zwei Normalgewichtigen und jemand bearbeitet das ganze Zeit das Bein oder sonst was, dann humpelt derjenige auch eigentlich das halbe Match über oder ist halt angeschlagen und so. Und bei Cruiserweights, dadurch, dass sie halt oft schnelle Aktionen machen, verkaufen die halt Sachen nicht wirklich lange. Also es ist halt schon oft der Fall, dass du halt, was ich, einen Hold hast oder jemand hat echt einen harten Treffer bekommen, springt aber dann sofort mit einem Salto entgegen, um dann halt zu kontern. Das ist halt eine andere Art Wrestling, meiner Meinung nach. Und deswegen, Brian Kendrick fällt da zum Beispiel auch sehr raus und in den Matches ist auch nicht so typisch, weil er halt wirklich psychisch auch psychologisch herangeht an die Matches. Eine Geschichte erzählt. Bei Cruiserweight ist halt oft die Gefahr, dass es halt Spot-Monkeys gibt. Also eigentlich Wrestler, die halt nichts anderes machen, außer halt Spot, 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 aber keine In-Ring-Geschichte erzählen.
Genau, Spot-Monkeys sind einfach wirklich nur die, die durch die Gegend fliegen. Da ist zwar dann die Geschichte eigentlich innerhalb dieser Kämpfe die Athletik, aber hat natürlich so mit einer echten Geschichte, einem roten Faden, nicht mehr viel zu tun. Also wenn man sich da, das ist gerade in den Independent-Ligen in den USA, also PWG zum Beispiel, ist das sehr populär, dass da einfach nur jeder Kampf ist da so spektakulär, wie es geht. Und da hauen einfach Wrestler alle ihre Aktionen raus und die coolsten Aktionen überhaupt. Aber da geht halt so ein bisschen die Geschichte drunter verloren. Und ich denke, damit können wir die Frage auch abhaken. Und dann sind wir auch schon fast durch mit dieser Rubrik. Ich habe noch eine Mail bekommen vom WWE-Freak und der schreibt, wir sollen mal einen Podcast zu Goldberg machen. Das werden wir garantiert. Und vielleicht,
Goldberg.
Ja.
Goldberg.
Und gerade aus aktuellem Anlass werden wir das vielleicht schon ein bisschen früher als eigentlich geplant machen, ne? Weil Goldberg kommt jetzt ja schon diese Woche bei Raw zurück. So, und dann würde ich sagen, lass uns auch einfach mal zu No Mercy kommen. Jetzt haben wir hier nämlich schon fast 40 Minuten oder so ein bisschen mehr gequatscht. No Mercy war der letzte SmackDown-Only-Pay-Per-View und ja, starten wir einfach mal die Kickoff-Show. In der Kickoff-Show hatten wir die Hype Bros und American Alpha gegen die beiden unglaublich populären Tag-Teams, die Ascension und die Vaudevillains. Kurzer, knackiger Kampf, schönes Eight-Man-Tag. Aber nichts Besonderes, oder? Was meint ihr, Ulrich?
Nö, ich fand's, also für ein Kickoff-Match war es auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, waren halt auch viele Leute. Ich meine, Ascension habe ich nicht miterlebt, ihre große Zeit in NXT. Deswegen kann ich überhaupt kein Bild machen, wieso die überhaupt jemand jemals interessant fand. Aber die Vaudevillains finde ich eigentlich vom Flair her sind sie cool, aber natürlich nur, wenn sie inszeniert werden und nicht in so einem Umfeld, wo drei andere Teams aneinander rumrennen. Die Hype Bros, ja mei, und American Alpha, ich warte halt drauf, dass sie jetzt mal wirklich so groß werden, wie sie sind, so ungefähr. Ne, das Match war an sich gut. Ich habe dann mich zwar auch gewundert, wo sind jetzt Breezango abgeblieben, weil die gibt's ja auch noch. Dann hätten sie ja auch wirklich alle dabei gehabt, glaube ich. Ne, es war ein flottes Match, es war ordentlich. Ich habe bei American Alpha fällt mir allerdings ein bisschen auf, dass die auch ein bisschen Spot Monkey sind mit ihren Synchronaktionen, die natürlich kommen müssen, weil sie dazugehören, aber die wirken halt auch doch irgendwo sehr aufgesetzt, weil wir machen was gleichzeitig. Nee, aber Match war ordentlich und ich freue mich vor allem für das, die Leute, die was zu tun hatten, die damit auftreten durften, weil das sind halt einfach eingesessene Tag-Teams, die auch, ja gut, wie man will. Und ich meine, Mojo Rawley alleine, ich weiß nicht, ich freue mich für Zack Ryder, dass er was machen darf und da muss er halt Mojo Rawley mitkriegen, bis der Gronkowski irgendwann mal auftaucht. Und dann schauen wir mal. Ne, war ordentlich. Also es war die ganze Pre-Show war natürlich wie immer eine halbe Stunde zu lang.
Ja, aber das schaut sich auch niemand an außer dir.
Ja, aber
ich schaue mir das mal an, muss ich gestehen.
Ich hab's halt laufen, damit ich, weil vorher ins Bett gehen bringt auch nichts mehr, wenn man es live anschaut und dann und irgendwann kommt halt das Match und dann schaut man halt einfach mal. Aber ja, also ich würde sagen, früher waren es eine halbe Stunde die Pre-Show, das wird auch reichen. Oder setzt mir wieder Leute rein, die was zu sagen haben, wie Corey Graves noch in der Pre-Show war, war es halt auch einfach viel besser.
Du aber, Corey Graves Nerd, ey.
Corey Graves hat wenigstens was. Ich meine, mit Jerry Lawler kann ja auch noch ein bisschen was anfangen.
Wir machen demnächst ein Trinkspiel. Immer wenn Ulrich Corey Graves huldigt, dann muss man Schnaps trinken.
Ja, ja, aber man muss aber schon sagen, der Tisch ist wirklich scheiße besetzt.
Ja, ja, mein Booker T hat mal immer den Eindruck, wo kommt er jetzt gerade wieder her? Was will er mal eigentlich sagen? Wobei er hat diesmal sogar seinen Shucky Ducky Quack Quack Moment, glaube ich, vergessen. Das ist ein Drama natürlich. Und mein Lita hat an sich, ist ja an sich eine interessante Figur, aber die kommt da auch nicht zur Geltung. Also das, und die, ja gut. Das Match war gut, die Show war zu lang. Also die Free Show. Das Match an sich hat mir gefallen.
Genau, also abgesehen davon, dass ich Mojo Rawley hasse wie die Pest und sein Gehabe im Ring, das ist absolut furchtbar.
Ist nervig, oder?
Ich kann mir den Typen nicht anschauen, ich kann's nicht. Das ist, da sträubt sich alles in meinem Körper gegen.
Ja, ich glaube, das soll aber auch so sein, dass er ist halt einfach so über
kann ja, so scheiße.
Alles und
das, ist, aber das nervt, damit kriegst du keinen Wrestler over oder sonst was. Aber ich finde, das Match war okay. Aber das Match war für mich ein Paradebeispiel dafür, wie verloren die Tag Team Division ist. Weil das war einfach ohne Sinn und Zweck wirklich. Viel Zeit gab es auch nicht. Du hast halt nicht die Tag-Teams irgendwie schärfen können im Profil her oder sonst irgendwas. Sondern es ist halt einfach, ja, ach, euch gibt's ja auch noch, wrestelt mal. Und das ist mir momentan zu wenig.
Ich glaube, die Tag-Teams bei SmackDown, die leiden auch drunter, das, was unvorhergesehen ist quasi. Dass es nicht so geplant war, wie es momentan abläuft. Da kommen wir ja dann nachher theoretisch dazu, denke ich. Ich glaube, das ist auch die Situation, hat sich anders ergeben, wie sie es eigentlich wollten. Und deswegen haben sie jetzt zu viele Tag-Teams, mit denen sie gerade nichts anfangen können.
Was ich halt finde, was du halt einfach merkst, dass du bei SmackDown kein dominantes Tag-Team hast. Und darunter leiden halt auch die anderen. Sagen wir zum Beispiel, American Alpha ist für mich dafür prädestiniert, dass die, wie Jeff Hardy damals, so die Underdogs sind, die versuchen, was zu reißen, ein paar Mal scheitern, aber immer weiter probieren.
Das sind Jäger quasi.
Genau, das sind typische Jäger. Und die damit auch meiner Meinung nach richtig over sein könnten bei den Fans.
Ja.
Nur halt dazu brauchst du ein starkes Tag-Team. Und diese Division leidet total darunter, dass sie halt kein wirklich ernstzunehmendes, starkes Tag-Team haben. Und das hast du halt bei No Mercy wirklich stark gemerkt, was sie halt schade finden, weil die Wrestler eigentlich gut sind, aber sie brauchen auch einen Gegenpart. Und diesen Gegenpart gibt's gerade für niemanden.
Das wäre also, eigentlich hätten sie Gallows und Anderson da lassen sollen, weil die hätten das machen können.
Aber da hast du keine Raw-Tag-Teams mehr.
Ja, bei Raw hast du aber auch eigentlich kein Tag-Team. Ich meine, New Day sind halt die Champions, aber wie sehr ich die ernst nehmen soll, weiß ich auch nicht. Ich meine, die sind vor allem, ja, also das ist ein bisschen schwierig, das stimmt
schon. Ja, aber sagen wir zum Beispiel, du hast dann hier bei SmackDown, ja trotzdem, du hast ja mehrere Teams, aber eines davon musst du irgendwann mal dominant darstellen. Und wenn es The Ascension ist, ist mir persönlich sogar scheißegal, ob die langweilig sind oder nicht, aber ich brauche jemanden, der irgendwie gewinnt, der dominant ist, wo ich langsam einen Hass drauf kriege und möchte, dass jemand diesen Scheiß-Titel abnimmt. Und momentan ist halt der Titel für mich halt nichts wert. So schade es ist, weil Titelmatch haben wir gleich noch, aber
genau. Ja, lass uns dann mal zur Maincard kommen, so langsam hier. Also ich glaube, wir können uns gleich noch über die Tag Team Division noch so ein bisschen auslassen und ein bisschen darüber abkotzen, über langweiligen Usos, die auch als Heels langweilig sind.
Jetzt kommt die Besonderheit.
Was?
Jetzt kommt die Besonderheit.
Genau, jetzt kommt die Besonderheit, weil mal wieder wurde die Card auf den Kopf gestellt und der Main Event kam am Anfang, was absolut unnütz ist. Aber,
ja, aber
wir haben auf jeden Fall das Champion-Titel-Match zwischen AJ Styles und John Cena und Ambrose gleich zum Start der Main-Show.
Ja,
und
wieso aber das so war, ist ja auch logisch, oder? Die wollten es halt nicht verheizen gegen Trump versus Clinton, das ist auch klar, aber ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil mir immer gerne bei den zu langen Pay-Per-Views ein bisschen die Luft ausgeht, bis endlich das interessante Main-Event kommt, was halt gut, wenn man in der Nacht schaut, passiert es halt eher logisch. Zumindest war es ein guter Auftakt von der Show.
Du meinst, dann packt man demnächst Nikki Bella gegen Carmella irgendwie ans Ende, damit Ulrich nicht auf dem Halbwege einschläft?
Also ich glaube, diese Card hätte zwei Main Events gut vertragen. Bloß haben sie es halt natürlich, das erste Main Event war logischerweise das jetzt am Anfang. Und das andere haben es dann in der Mitte verheizt.
Genau, wollte ich gerade sagen, den hätten sie am Ende hinsetzen müssen.
Und dann hätten sie vor allem einen sehr prägnanten Schluss hinbracht, aber das haben sie so natürlich, ja, sie hatten zwar, ja gut, kommen wir ja noch dazu, aber halt den, ich sag mal so, von den zwei Alternativen haben sie sicher die verkehrte gewählt.
In absolut. Der Hinsicht. Ja. Ansonsten, das Match selber war ja klasse, oder?
Das war toll.
Ja, es war vor allen Dingen für einen Triple Threat, war es halt wirklich gut gemacht, es war halt auch immer was dabei, die Kickouts waren super, wo du halt wirklich aber wieder gemerkt hast, wo die WWE ja selber wahrscheinlich wirklich immer noch überrascht ist, wie AJ Styles beim Publikum ankommt. Also ich meine, der stand jetzt Dean Ambrose gegenüber, John Cena und wer hat die meisten Pops bekommen? Der Heel.
Ja.
Und zwar das wirklich laute Pops und durchgehend, das war einfach anerkennend, weil der Typ ist so stark, er war ja schon wieder in einem Match drin. Ausnahmslos jedes Match von ihm, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Fanboy-mäßig, aber jedes Match von ihm, was er bislang abgeliefert hat bei WWE, war großartig. Egal mit wem. Jetzt bei den Triple Threat fand ich halt, das war ein super starkes Match, aber da hast du halt auch, und das ist kein Gehate, gesehen, was Dean Ambrose fehlte. Gegen den beiden.
Ich habe übrigens das Gefühl gehabt, dass Dean Ambrose am Anfang des Matches relativ schnell und auch crisp unterwegs war und gegen Ende dann wieder seine alte Ja, sloppy in das an den Tag gelegt hat. Ich weiß nicht, ob da so ein bisschen die Ausdauer einfach fehlt, dass er sich am Anfang total auspowert und dann am Ende ist er wieder so. Bah.
Das glaube ich auch, er wurde auch gegen Ende hin immer unsauberer und
Ja,
halt, wie
genau.
du halt sagst, das Sloppy-mäßige, das habe ich auch gemerkt. Das war halt auch das, was ich halt irgendwie, ja, er kann anscheinend ein Match nicht komplett durchziehen und auch nicht präsent und auch nicht so, dass er halt überzeugend ist, wenn ich halt bedenke, die letzten Moves von Styles oder Cena sind genauso wie am Anfang. Die sind halt genau, die haben Impact und Co. Und ich fand halt auch, wenn man realistisch ist als Zuschauer, du hast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, Dean Ambrose wäre gleichwertig und könnte das Ding gewinnen. Finde ich persönlich.
Der wirkt aber für mich immer so. Also ich weiß nicht, ich habe die große Faszination von Dean Ambrose, die geht an mir ein bisschen vorbei, weil ich finde auch seine Art und Weise seines Auftritts, seine Promos, dieses vor sich hin ranten, ein bisschen rumleiern, manchmal bin ich ein bisschen störter wie sonst. Ich tue mir ein bisschen schwer, ich tue mir auch schwer, den einzuschätzen, wie er denn wirklich ist. Also ist der im echten Leben auch so bescheuert oder was? Ich meine, er hat ja sehr, sehr sympathische Freundin offensichtlich. Um hier kurz abzuschweifen, ich finde übrigens, dass man solche Sachen, die WWE es würde ja nicht schaden, wenn man sowas nicht komplett unter den Tisch räumt. Ich meine, Lana und Rusev funktioniert auch nicht schlechter dadurch, dass man jetzt weiß, dass die verheiratet sind. Ich tue mir immer sehr schwer, wenn Ringreporterin X mit Wrestler Y ein ernstes Interview führt. Du weißt ganz genau,
Ja.
nachher gehen sie zusammen in die Kiste und jetzt kennen sie sich quasi nicht. Das ist
Das
Blödsinn.
sollte natürlich eigentlich nicht passieren, dass Renny Young auch Dean Ambrose interviewt. Das macht natürlich keinen
Ja,
Sinn.
und auch was
Also.
in der Pre-Show das Match analysiert. Wie sind die Chancen von meinem Lover? Aber ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht. Also, das finde ich, dann sagt
Ja,
das einfach niemand
auch,
vielleicht.
es würde ja auch vor allen Dingen eigentlich für den Zuschauer eine andere Bindung hinkriegen, wenn er halt, es hat ja so was Menschliches, wenn ein Moderator sagt wegen so, ja, mein Kerl kämpft gleich, wie stehen denn die Chancen? Alle sagen zum Beispiel, er wird verlieren, da sagt sie so, nein, aber ich glaube an ihn und er wird euch das schon zeigen oder sonst was. Das ist ja glaubwürdig und bringt auch hier andere Facetten rein.
Und es kam auch ganz besonders in ihrer, wie heißt ihre Show auf dem Network? Ich hab's vergessen. Diese Viertelstundengeschichte, wo Renee Young mit dem Wrestler immer anfiltert.
Uncensored?
Da gab's doch letztens
Uncensored.
eine Unfiltered-Folge mit Ambrose. Die war auch echt gut, aber du weißt genau, die zwei sind zusammen und 15 Minuten lang reden die über alles Mögliche und die kennen sich sehr gut. Das weißt du ja als informierter Smark, sag ich jetzt mal. Aber in der Show kein Pups kommt es rüber, dass die irgendwie Verbindungen haben. Das wird so peinlich vermieden quasi. Das muss doch nicht sein. Ich meine, das ist ja gerade so der Blick hinter die Kulissen, so eine Show und gleichzeitig dieser elementare Punkt, Moderatorin und Gast kennen sich sehr gut, wird kaum angesprochen. Das ist so, wie wenn bei uns im Fernsehen Leute sich siezen, obwohl du weißt, es sind dicke Buddies im echten Leben. Aber im Fernsehen müssen sie beim Interview siezen, weil sonst, naja, wie auch immer. Also Ambrose ist für mich einfach, ich weiß nicht, ich wäre mit ihm nicht warm so richtig. Der ist, offensichtlich hat er ja was und diese Wild Gun oder halt Wildcard-mäßige, bisschen irre, passt schon auch eigentlich, aber er wirkt halt so wie sein Outfit schlurfig wirkt, ist sein Outfit schlurfig und seine Matches irgendwo schlurfig. Und mir fehlt einfach ein bisschen das Crispe, was eben AJ Styles alles hat. Das Einzige, was bei ihm furchtbar ist, ist sein viertes Namenstattoo, das irgendwie nicht zu den anderen drei passt, finde ich. Immer wenn ich das sehe, denke ich
Das
immer, da hat der Tätowierer versagt.
auf sowas achte ich nicht.
Ja, es fällt mir
Doch,
immer so.
das fällt schon auf.
Nee, unbewusst halt, weil du hast ja, da hat er ja die Geburtsdaten seiner Kinder. Das vierte kam erst dazu, das war jetzt in dieser Inc-Folge mit Corey Graves, yay.
Hey,
Und da
knapp.
haben sie während der Show tätowiert, aber das sieht irgendwie nicht, das steht nicht richtig in Reihe. Das ist, egal,
By
unwichtig.
the way, eine Frage. Denkt ihr denn, dass Dean Ambrose jetzt endlich aus dem Titelgeschehen raus ist nach dem Match?
Der hat ja sonst nichts. Mit wem sollen sie denn wegpaaren sonst, sage ich jetzt mal? Ich
Ja,
wüsste nicht, mit wem er
halt
sonst
eben
was.
nicht Main Event, aber ich glaube, das Match, also ich hoffe zumindest, dass dieses Match das Ende für Ambrose im Titelgeschehen erstmal war.
Wobei auch die Frage ist, wen kriegt dann AJ Styles als nächstes?
Also ich gehe davon aus, dass Dean Ambrose und AJ Styles jetzt nochmal ein Titelmatch haben werden in irgendeiner Form und dann nimmt sich Dean Ambrose eine Pause. Also wenn man jetzt die letzte SmackDown-Folge gesehen hat, mit dem Herrn Ellsworth, der ja noch damit reingemogelt worden ist, gehe ich davon aus, dass dieses Programm mit AJ Styles und Dean Ambrose noch ein bisschen weiterlaufen wird und dann macht Dean Ambrose eine Pause.
Da wollte
Und
ich
dann gibt es nochmal eine Fehde zwischen AJ Styles und John Cena beim Rumble oder irgendwie so. Ich weiß
Stimmt.
jetzt nicht,
Das wollte ich
wie da
noch
der.
nach. Pardon. Das muss ich noch nachchecken, weil ich habe ja gelesen, dass sich der Ellsworth halb umgebracht hat bei dem Match,
Ja.
weil er halt nicht in der Lage war, seinen Schädel richtig hinzuhalten beim Styles Clash. Das wollte ich noch mal checken, weil das auch mir denkt, das darf doch eigentlich nicht passieren, sowas. Aber
Nö, das war halt wieder einer von den Kandidaten, die halt nicht genau wissen, wie sie den Styles Clash nehmen sollen. Da
aber
gab es ja schon
sowas.
einige. Yoshitatsu war da auch schon jemand, der den
Oh ja.
komplett nach hinten geklappt hat, sondern reflexmäßig nach vorne gezogen hat. Und dann ist das sehr ungesund beim Styles
Clash. Wobei natürlich der Elsa, das ist ja ein kleines Licht. Bei Promis denke ich mir immer, die müssten es besser wissen, aber gut.
Nee, also Ellsworth ist kein Rookie, muss man dazu sagen. Ja, Ellsworth hat eine eigene Wrestling-Schule und alles. Also der ist schon jemand. Der,
ja,
der
aber ist nicht halt auf der großen Star. Bühne mit wirklichen Leuten, so mit wirklichen Namen. Ich meine, sonst.
Das ist doch wurscht, der soll trotzdem wissen, wie man so einen Move nimmt.
Ja,
das wird dann ja nicht machen.
Da denke ich mir, machen die sowas vorher nicht wenigstens ein-, zweimal.
Ich glaube, das ist reiner Reflex in dem Moment, dass du einfach in dem Moment vielleicht nicht nachdenkst oder eine Schutzhaltung annimmst oder sonst irgendwas.
Also muss auch dazu sagen, dass der Styles Clash da sehr schnell durchgezogen worden ist. Also da war zwischen Ansatz und Ausführung war nicht mehr viel Zeit. Also normalerweise hält AJ Styles den gerne auch mal ein bisschen länger. Und da war es halt eben relativ holter die Polter. Und vielleicht hing das auch damit zusammen, dass,
oder dass er
ein bisschen übereilt war.
Ich könnte jetzt auch mutmaßen, er wollte halt besonders mutig sein, dass er gefährlich aussieht. Aber das wär anmaßend, das zu glauben. Weil ich denke mal immer bei der Giant Swing von Cesaro, die Leute, die sich dann immer nur einen Schädel halten, das sieht halt dämlich aus. Ich meine, das ist nur besser für die Gesundheit, aber es sieht strunzdoof aus, wenn derjenige, der geschwungen wird, sich dann auch nur die Arme um den Kopf hält, damit er auch nicht hinten nach drauf fällt, dann wirkt es halt nicht. Dann würde ich den Move vielleicht lassen, bevor ich es so mache, weil das ist eh so unrealistisch, aber egal.
Was ich eigentlich noch lustig fand, das war auch noch das längste Match der Karte, ne? Oder?
Ja, mit über 21 Minuten auf jeden
Fall. Und das direkt als erstes, das ist halt schon irgendwie ungewohnt. Also für mich als Wrestling-Fan war das komisch, vorm Fernseher zu sitzen und das erste Match zu haben, was am längsten genommen geht. Und danach kamen halt die ganzen Schnellen eher. Wobei man natürlich sagen muss, das Triple Threat Match war wirklich so gut, dass die Zeit super schnell vorbeiging.
Und wir müssen noch auf zwei Punkte eingehen. Das ist zum einen diese doppelte Aufgabe, also
der
Aufgabegriff von Ambrose und John Cena.
Die fand ich
furchtbar. Wie fandet ihr das?
Ich fand das super.
Furchtbar. Ich find die furchtbar, weil das wieder so der Fall ist, wie blöd sind die Wrestler, so ungefähr. Das ist so wie in einem Horrorfilm, wenn Gefahr geht, dann nicht nach oben. Und vor allem, da kommt Ambrose hat den im Aufgabegriff. Ich glaube, der war der Erste, gell? Und dann kommt Cena zu und macht, ich mache jetzt auch noch einen Aufgabegriff, weil nicht offensichtlich ist, dass, also, ich meine, was denkt er sich dabei? Wir machen jetzt beide einen Aufgabegriff und wie wird dann entschieden, wer gewonnen hat?
Ja, man, du hast es zumindest sicherer, dass du nicht verloren hast. Sag mal so, aber, also es ist natürlich bescheuert an sich, aber was ich daran halt einfach gut fand, sie haben die beiden ja im Grunde genommen Anführungszeichen gestärkt durch einen Aufgabesieg eigentlich, aber AJ Styles nicht geschwächt, weil er hat nicht getappt bei einem, sondern bei zwei, somit ihn auch gestärkt. Und danach ging es ja weiter.
Ja, man könnte, also das mit dem, ich verstehe diese Logik, ja. Ich bin zwar der Meinung, einerseits, trotz allem bleibt natürlich, AJ Styles hat verloren, eigentlich. Man kann jetzt ja auch nicht sagen, hätte er jetzt wirklich nur verloren, hat er nur verloren, weil es zwei sind, oder hätte er so auch?
Ja doch, weil es war ja erst der Moment, deswegen fand ich das ja gut, wo der zweite dazu kam, dann hat er noch ein paar Sekunden gehalten, dann getappt, was wiederum kein Fan der Welt sagen würde, oh, was für eine Lusche, sondern im Gegenteil, sondern denkst einfach, okay, er hat getappt, aber das war kein Aufgeben an sich, von, ja, der macht das beim einzelnen Gegner und der ist schwach, sondern er wurde eigentlich gestärkt dadurch. Und das fand ich auch okay von der WWE, das war gut gebuckt, weil die haben, das Schlimmste, was sie hätten machen können, meiner Meinung nach, wäre ein komplettes Clean-Finish von Anfang bis zum Ende. Weil dadurch hätten sie vielleicht den Gewinner gestärkt, aber die anderen total geschwächt.
Also ich glaub,
und so haben sie es eigentlich aufgeteilt.
Ich glaube, bei Cena habe ich immer den Eindruck, wenn der sauber verliert, dann stärkt man seinen Ruf eher, weil ja die Leute immer, weißt du, Super Cena, der nie verlieren kann, je öfter er richtig verliert, desto eher kriegt er wieder einen guten Ruf, in Anführungszeichen. Nein, also ich habe mich halt an der Situation primär gestört, mir kommt halt da in dieser Situation vor, Cena ist blöd. Weil Cena hätte jetzt einfach Dean Ambrose gegen den Kopf treten müssen und dann seinen eigenen Aufgabegriff draufsetzen, weil ja AJ Styles eh schon geschwächt war und dann hätte er gewonnen. Stattdessen klemmt er den auch noch drauf, damit er auch ganz sicher ist, dass keiner weiß, wer gewinnt. Das war mir einfach ein bisschen zu viel.
Da sind wir schon wieder beim Thema Wrestling und Logik.
Ich meine, wie fandest du es denn, Olaf?
Ich fand's gut. Ich fand's vollkommen okay, so ein, wie du gerade gesagt hast. Also ich kann damit leben, weil ich diese Logik bei Wrestling dann auch gerne mal in Kauf nehme. Einfach um sowohl AJ Styles als menschlichen Champion darzustellen, aber auch ohne, dass man irgendwie Dean Ambrose und John Cena irgendwie schadet. Also deswegen fand ich das gut, auch damit die beiden noch so ihr Standing haben, man kann darauf aufbauen und sowas. Und es hat auch dem Match nochmal so eine gewisse Dramatik gegeben, finde ich. Also das kann man machen. Klar, es ist nicht logisch, dass man das da macht, aber andererseits The Walking Dead oder sonst irgendwas ist auch nicht logisch.
Nö, also
es war in ihren Entscheidungen und so. Und in der Hitze des Gefechts und so, ne?
Ja, ich fand halt eben dieses Hitze des Gefechts kam mir nicht sauber genug rüber, weil der einfach zu weit weg war, ganz genau sieht, was da passiert und jetzt klemme ich auch noch meinen drauf. Wenn jetzt beide gleichzeitig den Griff angesetzt hätten, dann wäre es wieder was anderes. War doch irgendwie bei NXT, also Samoa Joe und wer war's? Finn Balor und wer war da noch dabei? Baron Corbin, glaube ich, oder? Wo das auch vorkam, dass sie beide gleichzeitig einen Aufgabegriff oder einen Pin draufgesetzt haben. Da ja. Da hat es halt ein bisschen besser gepasst, aber also es war jetzt nicht entscheidend, das Match war trotzdem super, vor allem weil es ja hinten nach noch vernünftig weiterging, aber mich hat diese Situation, ich fand es ein bisschen doof, weil auch, ich glaube, der Kommentar auch dazu so und dann beide springen auf und sagen, ich habe gewonnen. Ich meine, auch das ist doch, wir haben beide...
Ja, aber das ist typisch Wrestling, das ist normal, auch beim Rumble ja. oder sonst irgendwas, dass beide hochspringen und sagen, hey, ich habe gewonnen. Total entsetzt gucken, vor allen Dingen. Cena hat ja immer diesen einen Standard entsetzten Gesichtsausdruck. Das stimmt. Der dann natürlich kam, das ist aber normal, das ist Wrestling halt. Das ist, aber ich glaube, in der Halle kam das ja sogar gar nicht so scheiße rüber. Ja, das war dann erst vor allem so, und dann doch.
In der Halle fällt dir das auch nicht so auf, wenn sowas passiert. Das fällt dir eher auf, wenn du halt wirklich am Fernseher bist und das wirklich sehr nah siehst. Ne? Also, das ist immer ein Unterschied. Wie fand ich denn das Ende? Ich fand das mit dem Stuhl. Auf der einen Seite halt passend, weil AJ Styles ja auch seinen Titel irgendwie durch einen Cheapshot gewonnen hat und gerne mal so den Easy Way Out nimmt, ne? Aber trotz all dem halt irgendwie überzeugt. Aber ich fand das ein bisschen merkwürdig, dass so nach zwei Stuhlschlägen John Cena platt ist.
Ja, das war halt am Ende des Matches. Naja, also, dass er einen Stuhl nimmt, ich habe auch die Interpretation gelesen, die finde ich auch sehr gut, die zu treffen, dass halt AJ Styles, solange es geht, versucht da fair zu bleiben und wenn es irgendwann mal nimmer geht, dann okay. Wenn es halt sein muss, dann muss es sein, so ungefähr. Das kam sehr, sehr gut rüber, fand ich. Und ja, also, dass er gewonnen hat, fand ich sowieso gut, das ist klar. Also ich fand den Schluss schon ganz gut, aber das ist ja natürlich jetzt wieder ein Punkt. Wenn halt der Stuhl kommt, der ist halt der Stuhl des Todes. Da ist der Typ dann platt, wenn er ihn auf den Rücken kriegt. Außer mitten im Match, dann ist er natürlich nie platt. Das fand ich jetzt nicht so schlimm, dass dann Cena dadurch gleich fertig war.
Ich fand das ein bisschen antiklimatisch dafür, was John Cena ansonsten gerne mal in Matches frisst. Aber
ja,
das kommt nicht. Natürlich auch wiederum darauf an. Es gibt ja diese No-Headshot-Policy bei Stuhlschlägen und so. Ein Schlag auf den Rücken, finde ich, wirkt halt nach wie vor halt nicht so, dass man damit jemanden ausnocken könnte.
Das ist quasi ein Shortcut, den man heute halt akzeptieren muss als Zuschauer.
Ja, ich weiß. Also,
aber ich fand das... ja, eigentlich genauso. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil AJ Styles hat ja durchgehend fair gekämpft. Er hat ja auch keine Heel-Moves gemacht während des Matches. Ja. Bis auf das Ende. Und ich finde diesen Aspekt eigentlich nicht so verkehrt, dieses von wegen, ich kämpfe fair, ich habe was drauf. Aber im Grunde genommen, in dem Moment, es waren halt zwei, die zu viel waren, weil gegen Cena hat er schon clean gewonnen. Heißt, die Fans wissen auch, der kann das, aber es waren halt jetzt zwei zu viel. Und ich finde, dadurch haben sie einander gestärkt. Er wurde als clever dargestellt. Und auch nicht als Feigling, sondern er hat einfach gesagt, jetzt reicht's, weißt du, jetzt mache ich das, Ende aus. Ich fand's okay und ich fand's auch passend zu den Charakteren.
Ja, ich könnte auch damit leben, aber ich fand's halt so ein bisschen antiklimatisch in der Matchfolge, gerade gemessen daran, was sie sich vorher schon alles um die Ohren gekloppt haben. Aber
das Einzige, was du dir halt gefragt hast, warum hat er den Stuhl nicht schon eher genommen, aber das ist dann ja wieder der Charakter, ich gebe so lange alles und fair, bis ich denke, okay, warte mal, andersrum ist besser.
Ich finde, das auch kann man schon machen. AJ Styles kommt für mich auch nicht so als der böse, fiese, unsympathische Heel rüber, sondern der ist so, wobei unsympathisch schon, er ist halt der Dausch, wie es so schön heißt, oder Douchebag, der ist halt so den Leuten jetzt reinreibt, jetzt habe ich es geschafft und jetzt zeige ich es euch so richtig, dass ich der King bin, aber nicht so aus bösartigen Motiven, ich will alle kaputt machen, sondern nur so, so quasi, ich zeige jetzt mit dem Finger, ich bin's, so ungefähr. Das finde ich cool. Dem kann man ja auch, vor allem, der hat ja auch noch seine, ja eben, er wird ja auch noch angefeuert, der hat ja auch noch seine sympathische Seite. Das Gegenteil zu einem Reigns, der auch noch nicht nur gut sein soll, aber er ist ja nicht nur gut, er ist auch nur ein Arschloch, weil alles, was er mit Rusev anstellt, ist eigentlich zutiefst unsympathisch. Obwohl Rusev auch ein Heel ist. Also du hast eher was für Rusev übrig, obwohl der ja der Böse ist. Also da funktioniert doch dann was nicht. Aber
generell finde ich, der Aufbau von Styles ist gut. Also da kann man jetzt aktuell nicht meckern. Auch es ist ein Heel-Champ und er wird halt nicht, klar, er wird natürlich nicht als der Mega-Mutige, der immer super mutig ist, dargestellt, auch mal ein bisschen feige. Aber in dem Moment, bei ihm finde ich es eher, kommt es clever rüber. So wie bei Edge damals, dass er halt so seine Chance nutzt, dass er halt intelligent ist. Und bei ihm ist das einfach das Gefühl, wenn er im Ring ist, genau wie jetzt hier beim Triple Threat, du hast immer das Gefühl von der Ausstrahlung her, er ist intelligent, er liest das Match und er reagiert auch gut. Er hat seine Taktik. Er ist halt jemand, der den Zuschauer schon eine In-Ring-Storyline verkaufen kann, seinen Charakter verkaufen kann während eines Matches. Das finde ich halt sehr gut einfach.
Ja, ich denke auch, das war auf jeden Fall ein gelungener Auftakt für den Event und auch, da ist keiner wirklich als Verlierer rausgegangen oder irgendwie in irgendeiner Form geschwächt oder sonst irgendwas.
Aber jetzt kommt aber das Mega-Highlight schlechthin danach erstmal.
Ey, ganz im Ernst, es fängt ja, der Pay-Per-View fängt ja stark an und lässt dann auch noch viel, viel stärker nach. Also danach gab es Nikki Bella gegen Carmella. Ja, Vorspulen.
Ich fand, ja, ich,
der war jetzt nicht so, der war jetzt nicht katastrophal schlecht, aber er war halt war auch so. Das war
nicht der schlechteste Frauenkampf in diesem Pay-Per-View, hätte ich
gesagt. Nee, das stimmt, also, aber er war halt auch nicht gut.
Carmella hat nach wie vor das Problem, sie ist zwar als Heel jetzt viel besser als Face, aber sie hätten es trotzdem nicht von Enzo und Cass trennen sollen, bin ich immer noch der Meinung. Und Nikki macht auch jetzt viel richtig jetzt seit dem Comeback, finde ich. Aber irgendwo, es war halt da. Und ich fand es jetzt nicht furchtbar. Man muss es nicht anschauen, aber man hat sich auch nicht ärgern müssen. Aber viel mehr fällt mir leider auch nicht so ein. Das stimmt schon.
Mein Problem ist, ich finde Carmella einfach optisch tolle Frau, muss man mal sagen. Aber ich finde halt, die hat sehr viel Potenzial, nutzt es null, weil die irgendwie noch nicht genau weiß, was sie machen soll. Das merkst du einfach auch, wenn die einen Move macht, dann aufsteht, dann nur die Arme ausbreitet, halt das 800. Mal in einem Match und dann macht, zum Publikum Reaktionen zu ziehen. Ich glaube, sie wirkt und ist es wahrscheinlich auch extrem unsicher immer noch im Ring. Und entsprechend sind halt auch die Moves. Du siehst halt, die kämpft jetzt nicht unsauber, die verkackt auch nicht jeden Move, aber die ist halt schon eher unsicher. Und wenn du das Problem dann auch hast, dass Nikki Bella, sie ist besser geworden, aber Fakt ist aber auch, dass sie halt nicht zu den Wrestlern gehört, die halt jeden Move sauber ausführen, wie Charlotte oder so, dass halt pure Sicherheit dabei ist, sondern sie botcht halt auch gerne mal und ist nicht gerade ein Gegenpart, der Sicherheit gibt. Dementsprechend war das Match für mich auch irgendwie, es wirkte von beiden Seiten die ganze Zeit so, was mache ich denn jetzt und bloß nicht verkacken. Und das hat sich halt durchgezogen, diese Stimmung, dieses nicht verkacken, auf keinen Fall. Und ich finde, das war halt unnötig, diese Match-Ansetzung.
Ja, ich meine, gut, die Geschichte hatten sie ja schon vorher aufgebaut, dass Carmella sich da auf Kosten von Nikki Bella ja den Namen machen wollte. Ich sehe Carmella übrigens weiterhin lieber als Babyface und nicht als Heel, weil ich das Gefühl habe, dass sie keine Ahnung hat, wie sie ihren Heel-Charakter präsentieren soll. Sie hat immer noch dieselben Bewegungen, wie sie damals über Jahre auf diesem Moonwalk. Ich meine, warum? Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie eine böse ist, sondern sie ist halt irgendwie eine
Bitch.
Nein, aber sie,
ja.
sie.
Jetzt wird's böse.
Ja, nee, aber sie ist halt neidisch. Die ganze Logik ist, sie ist neidisch, dass die Nikki geliebt wird, obwohl wie sie zurückkommt und deswegen.
Das ist ja, das ist ja.
Das ist halt so die.
Das ist ja geschenkt. Aber das Problem ist halt, dass die in ihrer Ausstrahlung nicht wirkt wie eine Bitch. Und sie wirkt auch nicht böse dabei oder hinterhältig oder sonst irgendwas, sondern du merkst halt, dass sie halt einfach noch so diese alten Moves hat, die sie irgendwie gerne bringt. Aber das sind halt Babyface-Aktionen. Und das zieht deshalb nicht.
Das Problem und von ihr ist, finde ich.
Deswegen wird sie halt so bemüht.
Sie steht alleine. Das ist das Problem, meiner Meinung nach.
Das ist überhaupt nicht das Problem.
Doch, ich glaube, dass sie als Anhängsel von Enzo und Cass besser funktioniert, dass sie hätten vielleicht auf die Basis Best Buddies mit Bay Meller hätten sie vielleicht irgendwas rausziehen können aus ihr. Aber jetzt ist sie gerade alleine. Sie hängt da irgendwo in der Luft. Sie ist nehmen wir als Gegensatz die Alexa Bliss, die hatte früher zwei männliche Anhängsel, die keine Sau interessieren und die funktioniert alleine viel, viel besser.
Ja, aber du kannst aber das nicht so sehen. Also ich finde schon, ein Wrestler sollte auch für sich stehen können und Carmella ist schon jemand, der von der Art theoretisch sein könnte, nur bei ihr ist halt einfach.
Sie weiß noch nicht, wohin mit ihrem Charakter.
Genau, sie weiß nicht, was sie machen soll, sowohl vor der Kamera als auch im Ring und das merkst du ihr halt in diesem Match, hast du diese Unsicherheit einfach angemerkt, dass sie nicht genau weiß, was mache ich denn jetzt? Das liegt aber nicht daran, dass sie es nicht kann oder so, sondern dass sie einfach noch nicht im Grunde genommen den Steckbrief vorliegen hat. Das ist dein Charakter, dass sie nicht genau überlegt hat, okay, ich bin jetzt Heel, ich mache jetzt die und die Moves, sondern es ist eigentlich alles so durcheinander gemischt, als wenn sie noch ihren Weg finden müsste.
Ja, genau.
Das war das Match halt auch für mich deplatziert auf der Karte, weil man ihr damit keinen Gefallen
erweist. Ich finde auch, das stimmt ja auch alles, aber ich bin eben der Meinung, sie hätte die Entwicklung nehmen müssen, eben als Teil eines Paketes eben. So wie wir ja vorhin Sanity hatten, dass die Leute jetzt davon profitieren, dass sie eine Gruppe sind. So würde sie profitieren, wenn sie noch eben im Rahmen von Enzo und Cash stecken tät, wo sie dann als Gorgeous vorgestellt wird oder halt eben, dass sie mit Bailey zusammen wo ja Real Life hier eben dicke Buddies, irgendwas halt. Und das fehlt hier einfach. Dieser Frau fehlt es leider. Also, wobei ich übrigens ich bin auch der Meinung, nicht jeder Wrestler muss für sich alleine funktionieren. Also ein einzelner Uso funktioniert sicher noch weniger wie zusammen. Und auch Gallows und Anderson, die werden alleine noch langweiliger wie
noch weniger Charakter. Da muss ich aber mal reinspringen. Also
so wie sie jetzt sind.
Anderson hat in Japan super funktioniert, auch als Singles-Wrestler. Also ja. Sorry, das ist. reine Frage, wie du die Leute aufbaust. Genau. Also,
ja, aber jetzt sind sie halt, also so wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, bisher in ihrer Karriere, dann hat es halt WWE völlig verbockt, aber die haben zusammen keine ganze Persönlichkeit, dann werden sie alleine noch langweiliger. Die sind halt, der eine ist große Glatze, der andere ist ein bisschen kleiner mit Glatze, so ungefähr.
Ja, aber das liegt halt an WWE und nicht an den Wrestlern.
Also sie sind quasi wie Ascension ohne Facepaint, wenn ich jetzt ganz böse sein will.
Ja, aber es gibt Tech-Teams, muss das sehen. Tech-Teams gibt es auch, die gesplittet wurden, wo es auch geklappt hat. Es liegt dann halt.
Aber es gibt auch andere, wo es nicht geklappt hat, klar. Ich meine.
Ja, aber da liegt es halt auch am Booking und am Charakter. Ein Tech-Team repräsentiert ja nicht einen Wrestler, sondern einen Charakter von ihm. Und in dem Moment ist es halt einfach so, Carmella, wenn die jetzt bei denen mit Enzo und Co. zusammen wären, klar, hätte man machen können. Ich generell finde ich halt, wie Olaf schon sagt, der Heel-Charakter passt nicht zu ihr. Allein schon. Ich finde halt von der Optik her und von, ja, sie hat halt irgendwas, was du halt sympathisch findest.
Ja.
Dann macht sie halt noch den Moonwalk, der auch noch zu ihr passt, auch noch, genauso wie das Outfit, was ja auch eigentlich eher so Mädel ist, wo du denkst, ey, mit der kannst du Party machen, richtig Spaß haben und so. Und dann ist sie aber ein Heel, was halt aber gar nicht zu ihrer Psychologie passt. Wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst, sagen wir zum Beispiel Mickie James damals, die konnte halt auch.
Mickie James ist ein guter Punkt übrigens, aber
ja, wenn ich es richtig lese. Ein super, netten Face darstellen, aber als sie Heel war, war die komplett anders. Sie war Psycho, sie hat Moves gemacht, die sie als Face nicht gemacht hat. Sie hat halt diesen Heel-Charakter verkörpert und du hast es ihr halt abgekauft in dem Moment. Bei Carmella ist es einfach so, das war jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes, was noch nicht, wobei das ich nicht betonen möchte, weil ich glaube, sie muss noch ihren Weg finden, aber sie hat ihn momentan noch nicht, deswegen war das Match nicht gut.
Das ist ja immer das, was ich an übereilten Turns kritisiere, weißt du, wenn du einfach nur sagst, so, du bist ab jetzt ein Böser und dann gibt's aber kein neues Outfit, keine neue Musik und keine neue Attitüde dahinter, dann kannst du den Turn auch komplett vergessen, weil dann funktioniert's nicht. Ja. Also weil, damit, nein, genauso ist es bei Carmella gerade, die hat dasselbe, fast dasselbe Intro, außer dass sie jetzt nicht mehr sagt, dass sie die Princess of
Staten Island ist. Das war ganz schlimm, ja, das war ja
aber das war auch ein Gequäle, aber weißt du, das fehlt halt. Sie hat dasselbe Outfit wie vorher, sie zeigt dieselben Moves wie vorher, sie hat keinerlei Veränderungen in irgendeiner Weise an den Tag gelegt, außer dass sie jetzt sich hin und wieder mal beim Referee beschwert und halt eben hinterrücks attackiert, aber das ist halt nicht genug, um mir diesen Charakter als böse, bitchy oder was auch immer näher zu bringen.
Ich meine, sie hatte
halt was mich auch noch, warte mal ganz kurz, was mich auch noch gestört hat im Kampf, war auch, wie teilweise auch die Aktionen verkauft worden sind. Also zum Beispiel Nikki Bella hat ja diesen komischen Elbow, diesen Vorarm, die sie halt immer zeigt, womit sie ja damals ihre Schwester ausgenockt hat. Und da finde ich es auch merkwürdig, was ja so eine Art Signature-Move von ihr ist. Und da finde ich es dann merkwürdig, dass Carmella den einsteckt und eine Sekunde später dann einfach wieder aufsteht und Nikki Bella in ihren Finisher, in ihre Aufgabe gegriffen nimmt. Verstehe ich nicht und hat mit Psychologie innerhalb des Kampfes überhaupt nichts zu tun.
Vielleicht gemacht. Also ich finde halt, das Problem Carmella ist, sie hat ja am Anfang überhaupt keinen Charakter und jetzt hat sie halt eine Eigenschaft, aber es reicht halt nicht.
Nein, sie ist einfach kein Heel. Das ist das Problem, sie ist kein Heel-Charakter. Die ist ein Babyface-Charakter, der sich gut mit den Fans stellt.
Ja, und die Fans ist ein
Babyface-Charakter, die gerade einen Heel spielt. Das funktioniert nicht.
Ja, aber als Babyface war sie tot.
Nein, war sie nicht.
Ich meine, die kam doch rein und niemand, die hat ihre Einleitungssätzchen runtergespielt, was eben auf NXT super funktioniert hat. Und auch bei, wie hieß es, die Roadblock war es, glaube ich. Da hat sie auch super funktioniert. Und dann kommt sie hier rein und alle schauen und sagen, oh, da ist die Carmella. Und dann geht's weiter. Und die hat
ja, weil sie es nicht aufgebaut haben.
Ja, aber sie
der Aufbau... Aber es war nicht tot. Also der Heel-Turn, es war ein sagen wir mal, unnötiger Heel-Turn meiner Meinung nach. Und Carmella leidet halt jetzt gerade darunter, dass, wenn man ehrlich ist, sie ist halt im Ring noch nicht so weit, dass sie halt ein Match richtig tragen kann oder ziehen kann. Das hast du halt jetzt gemerkt. So, wenn es noch hinzukommt, die ist eh unsicher im Match und jetzt noch unsicher mit ihrem Charakter. Und das merkst du gerade. Und sie hätte viel besser wahrscheinlich als Face funktioniert, weil da kennt sie sich auch aus vom Charakter her. Das kann sie auch gut transportieren. Ich glaube, dann wäre das Match auch vielleicht anders gewesen. Das mit dem No-Selling, das ist ja ein Beispiel dafür. Ich glaube, das war noch nicht mal so gewollt, sondern einfach, ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, kam es nur mir so vor, die war doch bei jedem Move nervös. Die war nervös wie
Hacker. Ja, die wirken beide total daneben, also nicht daneben, aber halt eben unsicher, wie du es ja auch schon angedeutet hast.
Ich denke, das kommt mir jetzt ein bisschen vor wie Emma, bloß bei Emma hat es ein bisschen funktioniert, aber auch erst dann, wie sie zurück zu NXT gegangen ist. Die Emma kam auf den Main Roster, war irgendwie aber so diese lustige, quirlige, seltsame Tusse und das hat keine Sau interessiert und dann ist sie zurück zu NXT und ist da als frustrierte Heel-Dame wiedergekommen und da hat sie dann plötzlich besser funktioniert. Das wollten sie hier wohl auch, bloß viel zu schnell. Also Carmella ist einfach alles schiefgegangen, würde ich jetzt sagen. Und meiner Meinung nach, da war der Anfang, sie von den anderen zwei zu trennen. Ich meine, wir werden es nie wieder wissen, ob es besser gegangen wäre, aber ich glaube, hätten wir die als Begleitdame von denen zwei inszeniert und die dann halt dann auch so absplittet und jetzt ihre eigene Karriere startet, wie sie bei NXT losging. Ja, das hätte man einfach fortsetzen müssen, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, da wäre sie
komplett untergegangen. Das kann man
ja gleich noch
machen. Man müsste weiß halt nicht, was kommt, aber was man halt nicht machen darf, ihr dann Nikki Bella als Gegner hinzustellen, die halt wirklich nicht die Beste im Ring ist. Dann stellst du jemanden in den Ring, Becky Lynch oder sonst was, wo die halt jemanden hat, wo sie sich hochziehen kann. Aber bei Carmella merkst du ja, dass sie im Grunde genommen im Ring wirkt sie halt wie ein kompletter Wookie. Und da muss es einfach auch ein starker Part sein. Nikki Bella ist halt für mich overweighted. Die mag zwar sich verbessert haben und so weiter. Aber im Ring ist diese Frau nicht fähig, eine geile Story zu erzählen und ein Match zu ziehen. Wenn du dann zwei Leute im Ring hast, die kein Match ziehen können, eine davon noch mega nervös ist, dann hast du genau das, was wir da gesehen haben, in 8 Minuten.
Genau, ja. Und ich glaube, damit können wir das Kapitel auch abschließen, bevor wir uns hier noch weiter in Rage reden.
Wir haben uns in Rage geredet bei meiner Frau, das finde ich super.
Ja, warte mal ab, was beim nächsten Match kommt. Nächster Kampf ist hier SmackDown Tag Team Title Match zwischen Heath Slater, Rhino und den Usos. Usos ja vor einiger Zeit hier geturnt. Da hat man es zumindest gewagt, dass die jetzt eine neue Musik haben, neue Moves und neues Outfit, auch wenn sie jetzt wie die üblichen Street Ducks daherkommen. Und Heath Slater und Rhino finde ich immer noch lustig, aber langsam reicht's auch.
Ich glaube, so, dass Heath Slater und Rhino das Problem der Tag-Team-Division sind. Und zwar, weil sie zu gut ankommen beim Publikum. Daraus folgt, die bleiben jetzt Champions. Ich meine, jeder dachte doch wahrscheinlich, die Usos gewinnen jetzt halt schnell drauf und dann kommt American Alpha und darf sich rächen dafür, dass ein Gable ausgenockt haben. Und jetzt, ups, nö, hoppla, die Usos verlieren doch, weil eben Rhino und Slater so populär sind, dass man das jetzt nur ein bisschen auswalzen muss, was jetzt vielleicht nicht so schlimm wäre, wenn man nicht schon sehen würde, dass die anderen dadurch quasi blockiert werden, alle.
Ja, aber willst du denn die Usos schon wieder als Champion sehen?
Ich will die nicht sehen, aber ich finde die Konstellation, die Usos sind jetzt böse. Ich finde übrigens dieses schwarze Outfit, das sie direkt nach dem Turn hatten, war sehr viel besser. Aber das haben sie dann ja gleich weggeschmissen, sinnloserweise. Weil jetzt eben so, wir schauen aus wie die Shinings. Nee, die haben wir gar nicht gesehen. Also schauen halt aus wie 0815 Typen, die zerrissene Jeans aus dem Müll gezogen haben. Toll. Gut, wenigstens kann ich es so unterscheiden. Einer hat ein Hemd an und der andere nicht, aber okay. Ich finde die Logik, das sind jetzt die Bösen, wo ich hoffe, dass sie möglichst schnell wieder weg sind. Sei es jetzt, weil ich sie langweilig finde oder weil sie die Bösen sind. Und das würde dann American Alpha davon profitieren, dass die dann die Schönen, die gut sind. Also als Übergangs-Heels, die quasi bis American Alpha endlich dahin kommt, wo wir sowieso alle drauf warten, wären die gut gewesen. Nur das wird jetzt halt nochmal ein paar Ehrenrunden drehen, weil halt Slater und Rhino gerade so überraschend gut harmonieren und das Publikum sie cool findet. Und das hält das Ganze, den Betrieb auf, denke ich.
Wobei ich finde, also erstmal für mich persönlich, mich freut es für Heath Slater.
Ja,
weil das ich finde, er ist ein guter Worker. Ich finde nur, dass Rhino nicht der richtige Partner findest. Ich meine, klar, beide sind beliebt und so weiter. Aber ich glaube schon, dass Heath Slater mit einem passenden Partner, weil Rhino ist für mich einfach kein, wie soll man sagen, ich sehe ihn nicht als WWE-Star, sondern ich sehe ihn halt als jemand, der halt zwischenzeitlich jetzt gerade mal da ist.
Ja.
Und nicht dauerhaft bleiben wird. Und ich glaube schon, dass Heath Slater mit einem anderen Partner zusammen schon ein sehr glaubwürdiges Tag-Team darstellen würde. Ich finde auch, dass er den Titel auch mal verdient hat. Das Match selber fand ich ist nicht so schlimm. Also,
es war absolut okay.
Ja,
aber das war jetzt auch nichts Besonderes. Also ich fand, das war halt so ein typisches, das hätte auch bei SmackDown im Main-Event laufen können. So 10 Minuten schön, weißt du?
Genau, es war ein ordentliches Tag-Team-Match. Nicht mehr, nicht weniger. Aber die beiden sind jetzt nicht das Problem der Division, sondern die ganze Division ist das Problem. Weil es ist halt, stell mal vor, wen hättest, wenn du jetzt sagst, okay, da hätte jemand eingreifen sollen. Welches starke Heel-Team hätte denn eingreifen können, zum Beispiel, um dann Feuer reinzubringen? Oder welches Face-Team? American Alpha würde nicht passen, dass die eingreifen oder so. Momentan ist halt dieser Reiz, diesen Titel zu holen, eigentlich nicht so präsent für mich. Oder mich interessiert es nicht wirklich, wer den Titel hat. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass einer den unbedingt haben möchte. Sondern, ja, sind halt die Usos, die sind halt jetzt gerade hier. Schön und gut, was sie auch versuchen, gut zu verkaufen, muss man auch sagen. Sie sind da sehr bemüht. Aber
sie waren stets bemüht.
Sie waren stets bemüht, aber nicht mehr. Und das ist genau das Problem. Und darunter leidet halt auch der Titel und die Champions in dem Moment, weil du hast halt hier wieder keinen starken Gegenpart. Weil die Usos, ja, hätten sie den Titel gewonnen, ganz ehrlich, ist in der Crowd, du hättest wahrscheinlich noch nicht mal ein Klatschen gehört.
Es wäre einfach so, die Heels, logischerweise. Ich meine, die sollen dann,
wieso sollen okay, dann hättest du noch nicht mal ein Buh gehört.
Nee. Ja, du hättest halt nichts gehört, weil es einfach so, ja, dann haben sie den Titel halt schon wieder. Das ist halt dieses Problem an dieser Tag-Team-Division, dass halt daraus nichts gemacht wird und keine Wertigkeit des Titels da ist und kein Mitfiebern oder so, sondern das war jetzt zum Beispiel ein typisches Filler-Match in der Mitte, nur dass es halt hier um den Titel ging. Aber das kannst du auch bei einer House-Show sehen, wo du sagst, ja, okay, ich wurde gut unterhalten, war nichts Besonderes, das Match habe ich 10 Minuten später wieder vergessen. Ja. Hat keiner gebotcht, aber das war es auch schon.
Ja, ich glaube eben.
Kann man das Match zusammenfassen?
Ich glaube halt, also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das ist halt einfach jetzt noch die Verlängerung. Wir nehmen den Charme, die Ausstrahlung, die Wirkung von Slater und Rhino noch mit, solange es gut geht. Und dann gehen wir dahin, was wir eh machen wollten: Alpha gegen Usos. Und dann gewinnt Alpha. Und wie es dann weitergeht, ach, da denkt man dann mal drüber nach, wenn es soweit ist.
So ja, gesagt, genau. Das denke ich auch. Aber das ist ja das Problem. Man muss überlegen, wenn Heath Slater und Rhino, Heath Slater ist ja nun wirklich kein Main Eventer oder so, nee, die meisten Reaktionen ziehen, dann ist das eigentlich das Paradebeispiel dafür, was da gerade schief läuft.
Ja, ich glaube, ja, wobei, ich weiß nicht, es war halt so ein Glück. Ich würde sagen, es ist vielleicht auch einfach ein Glücksfall, dass man zwei völlig so nach dem Motto, uns fällt nichts ein, wir schmeißen zwei Leute zusammen und puff, das funktioniert aus irgendeinem Grund, den man gar nicht nachvollziehen kann. So quasi die letzte Lusche, den wir noch haben, also ohne jetzt böse sein zu wollen zum Slater, aber der wird ja so inszeniert. Und dann halt so der Rhino, der irgendwie ein Fremdkörper ist, aber mal einfach, weil er halt Zeit hat, vorbeischaut und die packt man zusammen und huch, es funktioniert, Magie, yay. Aber vielleicht haben wir ja auch viel Glück und bis das rum ist, kommt dann Revival schon zu SmackDown und dann geht's wieder rund, aber das...
Darf ich sagen, dass ich glaube, dass Revival nicht auf der großen Bühne funktionieren wird?
Wahrscheinlich nicht, das ist aber sehr schade, weil eigentlich die Matches zwischen American Alpha und Revival waren fantastisch.
Ich meine, das stimmt, aber ich glaube, dass Revival brauchen einen Manager, wenn sie aufs Main Roster kommen. Aber lass uns hier mal die... diesen Kampf irgendwie mal abschließen. Also ich glaube, der war in sich okay, aber wie wir es jetzt schon lange und breit erklärt haben, also ich glaube, die Tag-Team-Division bei SmackDown stagniert einfach momentan und da fehlt halt eben irgendwie mehrere wirkliche Aushängeschilder, die irgendwie miteinander fäden können.
Ja, aber da finde ich halt, also ich bleib dabei, die Tag-Teams hätte man nicht splitten dürfen, sondern dass der Titel übergreifend ausgelöst wird, weil dann hätte man jetzt auch Invasions machen können oder sonst irgendwas, aber die sind jetzt quasi in ihrem kleinen Kosmos. Von den Teams, die waren im Grunde genommen alle Teams beim Pay-Per-View dabei, wo halt keiner heraussticht.
Ja, bis auf Breezango, der haben nur gefehlt, aber das ist aber bei Raw natürlich genau das Gleiche. Du hast New Day und du hast Enzo und Cass, die beim letzten Pay-Per-View nicht mal dabei waren. Und du hast dann Gallows und Anderson, die sie verheizt haben, dass alles aus ist. Und dann fällt mir schon gar keiner mehr ein. Wer ist denn überhaupt
noch da? Ja gut, dann hast du noch Sheamus und Cesaro
jetzt, ja, natürlich. Die jetzt leider ein Tag-Team sind. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch funktionieren. Ich finde es bloß Banane, weil Minimum Cesaro alleine super funktionieren müsste, wenn man ihn endlich mal ließe. Und Sheamus als zumindest Mid-Kader meiner Meinung nach immer funktioniert. Aber jetzt packt man sie zusammen. Ich meine, und macht dieses beschissene Ende, aber das hatten wir das letzte Mal.
Ja, aber Sheamus braucht auch ein dringendes Makeover, was so seinen Charakter angeht.
Ja, der aber ist auch durch. Nächstes Match, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da sagt, weil das Wort ist das, was mir dazu einfiel.
Welches Match?
Das nächste. Jack Swagger gegen Baron Corbin kam als nächstes.
Ja, das war da. Und ich habe es irgendwie nicht wirklich wahrgenommen, glaube ich. Also ich habe mich natürlich darüber aufregen müssen, offensichtlich, was vielleicht auch einfach daran, dass es an mir vorbeigerauscht ist.
Weil, waren auch nur 7 Minuten deines Lebens.
Ja, also ich finde, Jack Swagger kann funktionieren, wenn er einen Rahmen hat. Wie eben, gib ihm einen Sepp Colter dazu oder irgendwas.
Kannst du bei Donald Trump aktuell, glaube ich, schlecht bringen.
Ja,
ich meine nur.
Ja, Web, the pussy. Ja.
Okay, also Jack Swagger funktioniert, wenn er einen Rahmen hat. Der hat auch Potenzial, Ausstrahlung zu haben, glaube ich. Ich finde es auch völlig absurd, dass der erste Wechsler zwischen den Brands ist ein Jack Swagger und also eine völlige Nicht-Entität, die niemand bei Raw vermisst, den kein Schwein hat. Oh, der war bei Raw und ist jetzt bei SmackDown. Niemand hat so, also, ja gut, ganz kurz, hä, was ist jetzt los? Auch egal, scheiß drauf. Und jetzt ist, und dann packt man ihn zu einem Baron Corbin, der ein Charisma-Loch ist aus meiner Sicht. Ich finde den unsympathisch, der war bei Breaking Ground unsympathisch, das ist schon immer unsympathisch, der funktioniert nur ganz spezifischen Umständen ein bisschen. Was er mit Austin Aries und so, also diese Logik, die ganzen Indie-Lieblinge sind doch kacke, ich hau ihn auf die Fresse, das funktioniert ein bisschen. Jetzt hast du aber einen Baron Corbin, der gegen einen anderen großen Brocken sich im Ring steht und niemand interessiert's. Und Corbin
ja, ist natürlich ein, nicht. Ist weil, wobei, aber das liegt halt nicht an Baron Corbin. Ich finde halt schon, ich sehe es genau bei ihm andersrum. Ich finde, er hat Ausstrahlung wie sonst was, aber im Ring scheiße. Und bei dem Match fand ich, Swagger hat alles versucht, er hat einen guten Job gemacht, aber ich fand Baron Corbin schon wieder. Ich habe immer noch kein gutes Match von ihnen in der Main-Show gesehen.
Der zieht Leute auch runter, finde ich.
Ja, also ich finde die Matches von Baron Corbin furchtbar. Wirklich furchtbar. Ich meine, das Finish war gut, aber das Match selber, der Typ, der kann kein gutes Match das aktuell abliefern. Ich weiß nicht warum, aber an der Ausstrahlung liegt es nicht, weil ich finde schon, er wäre ein Charakter, der mich interessiert, von Storylines her, vom Auftreten her, sehr cool. Er hat auch einen gewissen Look, meiner Meinung nach. Aber im Ring, das Match war so scheiße.
Ja. Ich finde, der hat, ich weiß nicht, also ich tue mir sehr schwer. Ich möchte immer gerne mir vorstellen, Baron Corbin hat eine Ausstrahlung. Aber wenn ich dann immer überlege, du hast ihn jetzt im Main Roster. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen hat er überhaupt angefangen. Die ganze Strecke mit Dolph Ziggler. Wenn du jetzt guckst, was Dolph Ziggler jetzt ist und wir mit Baron Corbin, hast du gedacht, oh mein Gott, sind die beide scheiße, so ungefähr. Und jetzt, wenn Dolph Ziggler mit dem richtigen Mensch zusammenbringst, dann ist das Magie. Bei Baron Corbin war es ein Drama. Wenn mit Sin Cara, nee, mit Kalisto, glaube ich, das hat halt aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Da kann er nicht immer was dafür, klar. Also, er kommt mir fast vor wie ein moderner Ryback.
Ich muss halt auch mal so ein bisschen über den Aufbau von Jack Swagger motzen, weißt du? Also, ja. Der hat vorher gar keine Rolle gespielt und jetzt wechselt er auf einmal und schwupps ist er in der Midcard von SmackDown. Wie du gerade schon gesagt hast, Uli, also der Jack Swagger ist halt einfach eine Identität, die über die Jahre halt so verwässert worden ist und die eigentlich jetzt keinen mehr interessiert. Der hat so oft schon verloren, so oft hin und her geturnt. Ich weiß auch nicht, also der war zum Beispiel auch einer von den Kandidaten, wo ich sagen würde, komm, geh mal 3 Jahre woanders hin, schau dich da nochmal um, entwickel dich weiter und komm dann neu erfunden wieder zurück. Also ich finde, dass Jack Swagger das dringend gebrauchen könnte, um sich mal wieder ein bisschen neu zu finden. Und Baron Corbin stimme ich David absolut zu. Also ich mag ihn halt auch. Also ich finde, dass der hat was. Also ich finde, der sieht halt aus wie ein Wrestler, der hat eine Ausstrahlung, die mich interessiert und der hat auch irgendwas, was mich überzeugen könnte. Aber im Ring ist es halt Kacke. Und das war gegen Dolph Ziggler so, wie du schon gesagt hast, und alles andere. Das ist.
Jetzt muss man überlegen, Ziggler verkauft den Gegner eigentlich immer super stark. Eben.
Dann musst du dir mal überlegen, an wem es gelegen hat. Also irgendwas ist bei Baron Corbin noch im Argen, was da fehlt. Ich weiß es nicht genau, was es ist, aber die Kämpfe sind halt furchtbar. Und diese 7 Minuten, die sie hier bekommen haben, haben sich wirklich sehr, sehr lang angefühlt. Also verglichen, wenn wir jetzt mal den Opener dafür nehmen, die 20 Minuten, also das war schrecklich. Aber nicht der schlechteste Kampf auf der Card, muss man noch dazu sagen.
Der kommt nämlich noch. Der kommt noch. Also wobei ich jetzt ich fand das Setup von diesem Match mit diesem quasi Tap-Out bei SmackDown vorher, was ich da nicht gesehen hatte, zugegeben, weil ich eben Baron Corbin wegblenden und so, das fand ich ganz cool, eigentlich nur leider völlig verschwendet auf diese 2 Leute. Und bei Jack Swagger, denke ich mal, der hat immer noch sein We the People, wo die Leute immer nur mitgrölen. Und der hat also wenigstens überhaupt irgendwas, aber sonst nichts mehr. Und das ist echt bitter, weil er hat ja zumindest einen Ansatzpunkt, wo man rein könnte. Der hat zumindest schon mal das, was Carmella momentan gar nicht hat. Aber trotzdem, dann hast du hier einen Jack Swagger. Und wie gesagt, eigentlich der Erste, der zwischen den Brands wechselt, weil sein Vertrag ist ausgelaufen, weil sie nicht mehr wollen. Alleine schon die Logik war doch irgendwie, sein Vertrag ist rum. Ja, tschüss. Und die anderen, nehmen wir dich halt, passt schon. Also, das ist echt bitter. Ich meine, und bei Heath Slater machst du aus der Vertragssituation ein Riesengedöns und baust den Mann auf, das ist alles aus. Und bei Jack Swagger interessiert es halt niemand. Das ist schon echt bitter.
Ja.
Hätte man den vielleicht mal zu NXT kurz geschickt, wo als verbitterter Veteran jetzt sagt, die Leute da oben wollen mich nicht mehr, jetzt mache ich euch erstmal rund, dann hätten es vielleicht hier so ein bisschen Aufbauarbeit leisten können. Aber
der ist ja ein guter Wrestler, das muss man halt auch mal so fairerweise sagen. Jack Swagger ist ein guter Techniker und kann auch Leute overbringen mit seinen Aktionen, aber ne, wenn der Charakter dahinter nicht stimmt, Wrestling ist halt eben nur mal mehr als nur schöne Moves. Ne?
Aber Jungs, jetzt nicht aufregen, jetzt kommt nämlich was Schönes und da möchte ich gerne das Erste was sagen, also hau rein.
Okay, nächster Kampf ist The Miz gegen Dolph Ziggler um die IC Championship und natürlich auch um die Karriere von Dolph Ziggler. Und David, wenn du das schon hier so einforderst, dann leg los.
Erst einmal, ist mal ohne Scheiß, man kann über The Miz sagen, was man will oder sonst was und Ziggler auch immer, ja, komm, Midcard. Beide haben nicht nur ein super Match abgeliefert, sondern alles gegeben. Und das kann man den beiden zum Beispiel nicht absprechen, im Gegensatz zu vielen anderen Wrestlern, auch in Dean Ambrose zum Beispiel. Die beiden reißen sich den Allerwertesten aus und haben aus der ganzen Storyline das Beste, mit Abstand das Beste rausgeholt, was irgendwie möglich war. Und das fing schon, also generell, ich bin Ziggler-Fan halt, ich fand auch, dass er gegen Ambos die Storyline, dass er halt sich sehr, sehr gut verkauft hat. Jetzt, allein schon der Trailer vor dem Match, episch, also das war wirklich, ich hatte dann richtig Bock nach diesem Trailer auf dieses Match. Du hast Ziggler das abgekauft, ich habe mich nicht spoilern lassen online, wie die Vertragssituation ist.
Es war ja auch klug aufgebaut, muss man dazu sagen. Da haben sie halt auch wieder clever mit den sozialen Medien gespielt. Das ging ja dann quer durch alle Newsseiten so, vielleicht ist der Vertrag doch ausgelaufen und so. Ne? Also das war schon.
Wenn sie User werden, dann möchten sie gerne, dass er Backstage geht. Da haben wir zwar auch gedacht, wieso, was, hä? Aber okay,
kann ja sein. Aber das war ja noch nicht mal alles, sondern man muss ja auch, da finde ich zum Beispiel, er mag nicht der Beste im Ring sein, aber The Miz, was er halt wirklich schafft, dass er diesen Titel Wertigkeit eingibt. Mit seinem Promo bei, was war das, SmackDown, wie heißt das?
Talking Smack.
Talking Smack. Der Auftritt, der war ohne Scheiß, das war episch, wer das noch nicht gesehen hat, muss sich das anschauen. Und bei ihm hast du durchgehend dieses Gefühl gehabt, er liebt diesen Titel. Weil dieser Titel, der ist ihm heilig, das ist das Wichtigste überhaupt. Und sonst was. Und mit Maurice, ich finde das Comeback von Maurice sehr geil, weil es passt einfach, die beiden, die verkaufen das halt auch einfach sehr, sehr gut. Sie kann das von der Kamera. Also sie kann das halt wirklich. Sie hat auch dieses Charisma. Dolph Ziggler zusammen, das war wirklich, dass du im Ring, also für mich zumindest, so Magiegefühl hast. Ich war jetzt vorher nicht so rollig auf das Match, muss ich gestehen. Im Match haben sie es aber geschafft, dass ich mit jeder weiteren Minute immer mehr Bock hatte. Und ich hatte das gesehen, mein Freund hat geschlafen, ne? Und ich mit Kopfhörern, ich habe irgendwann nur noch geschrien, so, boah, ist das geil, ist das geil. Weil ich einfach nicht gedacht hätte, dieses Kickout, dann noch ein Kickout. Und das war wirklich vom Match her so, die beiden haben eine Geschichte erzählt. Und zwar die ganzen 19 Minuten war das?
Ja, 19
Minuten sowas. 42. Die beiden haben eine Geschichte erzählt. Dolph Ziggler hat nie aufgegeben, hat gekämpft, gekämpft, gekämpft. The Miz war eher der Protagonist, der halt intelligent ist, der auch aggressiv war, von wegen, wie kann er es wagen, eine Offensive gegen mich zu starten? Was du halt immer gemerkt hast, wenn er gekontert hat oder dann seine Serie gestartet hat. Die beiden haben super harmoniert. Das Ding, ich weiß, da werde ich der Einzige sein, war für mich 5 Sterne. Weil die Geschichte, die erzählt wurde, grandios war. Wrestlerisch war es nicht das Beste überhaupt, aber es war emotional, es war packend, toll gemacht. Overbooking ein bisschen am Ende, was nicht hätte sein müssen, aber selbst das passte und ein super geiler Moment und das Ding hätte Main Event sein müssen.
Ja, absolut. Ja. Also das war mit Abstand das beste Match der Card, auch deutlich, deutlich besser als der Three-Way am Anfang. Diese Geschichte zwischen The Miz und Daniel Bryan und Schrägstrich und dann jetzt noch mit Dolph Ziggler hinten dran, das war auch für mich eine der besten Stories, die wir bis jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Und der Kampf war halt absolut clever aufgebaut, ne? Also The Miz als der die Karriere von Dolph Ziggler beenden will und am Ende aber auch immer verzweifelter geworden ist, hast du auch gemerkt, ne? Dolph Ziggler, der natürlich auch verzweifelt ist, weil er seine Karriere festhalten will.
Ja, aber die Mimik von Miz, super.
Ja, ja, eben, also das war, und auch der dann auf immer, also The Miz, der dann auf immer mehr hinterhältige Taktiken zurückgreift, weißt du, dann das Spray und dann noch das Eingreifen von Kenny und Mikey und das Ganze hin und her, das war einfach so
glaubwürdig, oder?
Ja, so baust
das Wort ist doch wirklich glaubwürdig bei den beiden.
Ja, eben. So baust du halt die Geschichte auf. Und wenn du das, glaube ich, live in der Halle verfolgt hast und auch jetzt am Bildschirm, wie wir es getan haben, so muss halt Wrestling sein. Also du hast eine emotionale Verbindung zwischen diesen beiden Kämpfern und zum Kampf gehabt, wie du es halt eben selten heutzutage noch so hast. Und das hat super funktioniert und 5 Sterne für mich nicht ganz, aber auf jeden Fall sehr, sehr oben, weit oben, was die Wertung angeht. Also 4,5, irgendwie sowas um den Dreh würde
ich jetzt sagen. Aber weißt du, was ich halt hier wieder interessant finde? Das Match hat ja emotional so gepackt. Vielleicht halt auch, vielleicht merkt das die WWE auch mal, weil es sich real anfühlte. Wenn du dich nicht hast spoilern lassen oder sonst irgendwas Backstage, sondern nur diese Sendung verfolgt hast, hast du halt einfach nur diesen Auftritt von Mist gesehen, weißt du, der da reingeplatzt ist bei Daniel Bryan. Diese Emotion, das wirkt ja wirklich echt.
Ja,
das
eben.
Hat verdammt gut gemacht. Dann kam Dolph Ziggler raus, der dann halt wirklich auch noch seine Karriere aufs Spiel setzt. Und es wirkte, wenn du beiden in die Augen gesehen hattest, ja, das ist dann wieder, ich weiß, ich verweise gerne auf ihn, aber Dean Ambrose, jetzt vergleich mal, nur wenn du den beiden in die Augen gesehen hast während des Matches, was da für ein Feuer drin war. Die beiden wollten richtig was abreißen. Die haben alles gegeben und die Emotionen haben sie so toll verkauft, auch in der Kamera, wie du halt sagst, diese Verzweiflung beim Miss. Du hast ja echt gedacht, der Typ heult gleich, aber nicht, weil er so ein Weichei ist, sondern weil ihm so sehr was dran hängt und der verzweifelt ist langsam und dachte, den mache ich mit links fertig. Ja. Die beiden haben das so toll verkauft. Also ich bin wirklich absolut begeistert. Das war ein Midcard-Match, muss man ja eigentlich sagen. Und das Ding hat alles in den Schatten gestellt.
Aber super. Sind wir mal ehrlich, so muss der IC-Title dargestellt werden. So bringst du das Ding auch auf die nächste Stufe, dass er wieder ernst genommen wird.
Es ist ja auch der zweitwichtigste Titel. Ich meine, was soll er denn
sonst sein, außer wichtig?
Ja, eben. Aber nee, ich fand, also ich kann, im Prinzip stimme ich allem zu. Es war ein super Match, es war toll. Ich fand, wobei, ich meine, die Stipulation fand ich natürlich ein bisschen, man wusste halt nicht, also ich fand, das Gute an der Geschichte war, was es halt wirklich so unklar war, auch für Außenstehende. Gewinnt er jetzt oder verliert er jetzt? Es gibt oft genug Karrierematches, wo du sagst, nie im Leben verliert der, das ist doch Quatsch. Wenn jetzt John Cena ein Karrierematch hätte, du weißt ganz genau, das verliert der nicht oder er verliert es halt auf irgendeine Art, dass es dann doch nicht zählt. Aber hier hätte es ja doch vielleicht sein können, weil ja auch dieser eben, weil auch Miss als Arschloch-Champion mit seiner Tusse so unfassbar gut ist, dass man sich denkt, geben die das echt auf? für einen Dolph Ziggler, der ja so gern wir ihn alle irgendwo haben, der ja eigentlich nichts mehr gerissen hat die letzte Zeit, weil er einfach immer alles verliert oder weil er in einem Scheißprogramm mit Baron Corbin hängt oder weiß der Henker was. Aber es war so gut. Das Overbooking am Schluss fand ich auch ein bisschen blöd, aber also das mit dem Spray war noch okay. Dann der Spirit Squad, ich meine, finde ich so, ich habe die Spirit Squad halt nicht erlebt, deswegen kann ich das nur, glaube ich, nicht ganz so sehr schätzen. Außerdem schauen die halt jetzt auch alt aus, so mit ihren Glatzen und nicht mehr so als Cheerleader, ja, sondern halt als alte Männer in Jogginganzügen.
Ja, Mike Mondo sieht halt echt furchtbar aus.
Ja, Mike war halt übel, aber
sieht gut aus.
Kenny sah super aus.
Wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn es die anderen zwei auch noch haben können, aber man hat ja gelesen, wieso nicht. Ich meine, es geht halt, was nicht geht, geht halt nicht. Aber auch das war ein bisschen viel, aber es hat ja funktioniert und halt eben, also ich finde, die beste Mimik war natürlich nach dem Match, der Miss, ja, wie er im Ring hängt und quasi zum Weinen anfängt und total am Ende ist, weil sein Liebstes verloren hat.
Ja, das hat eigentlich doch noch gefehlt,
dass ihn Maryse nur irgendwie tröstet. Das haben sie dann aber doch nicht gemacht. Aber,
ja, aber es war vor allen Dingen noch nicht mal irgendwie kitschig, sondern du hast wirklich gedacht, der Typ, den hat es gerade das Herz gebrochen, weil er nicht damit gerechnet hat. Was ich generell halt auch super stark fand bei denen. Es gab drei Momente, wo ich wirklich im Match gedacht habe, das war's. Aber die sind dann ausgekickt. Und das ist halt schon selten als Fan. Gerade als Mark weißt du ja schon vom Gefühl her, nee, warte mal, das war jetzt noch nicht die Endphase oder so. Sondern ich habe wirklich da gedacht, das war's. Und dann wieder, das war's. Und dann lag der wirklich der ganz knappe Super Kick-out, dann boom, meine Fresse.
Und das Coole an dem Promo bei Talking Smack, wo du auch sagst, ist natürlich auch, weil er hat ja auch alles, was er gesagt hat, stimmt ja einfach auch. Es hat ja auch gestimmt, weil, ich meine, die ganze Tragik von Daniel Bryan ist ja, dass er nicht mehr kann. Er möchte, er darf nicht, man lässt ihn nicht, weil er einfach nicht mehr fit ist. Und der Miss sagt natürlich korrekt, ich bin doch nicht so wahnsinnig und hau mal den Schädel die ganze Zeit kaputt. Es stimmt ja alles. Und dass da eben die Realität so gut verwurstet wird. Ich finde übrigens den Miss persönlich so interessant, dass ich mir freiwillig Marine 5 anschaue, wenn ich ihn mal in die Finger klicke. Ich habe Marine 4 angeschaut, der Film war anschaubar, ja. Ich meine, also hauptsächlich wegen Miss Summer Rae hätte ich vergessen können. Und jetzt... Und er darf immer alleine die Tatsache, gut, WWE dreht Filme, dass man nicht mehr fertig wird, aber er macht es zum dritten Mal einen Marine und die gleiche Rolle. Das sagt auch, dass er doch ein bisschen was so auch kann. Also Miss ist fantastisch. Die Frage ist, was machen sie mit dem jetzt? Da bin ich ein bisschen gespannt.
Genau, ich glaube halt, dass das könnte halt einen dieser großen Fäden werden, die in Erinnerung bleiben, wie halt beispielsweise früher Bret Hart, Mr. Perfect oder gegen Shawn Michaels, wo es halt um den Intercontinental-Titel ging. Und die beiden finde ich halt, also was mich am meisten freut, das sind halt Mid-Carter. Und auch wenn Miz den Titel hielt, ist es halt so schon, dass er und ein Ziggler halt nicht wirklich doll gepusht werden wie sonst was oder das Standing haben, dass man, wenn man über WWE spricht, dass man direkt an die beiden denkt. Und die eigentlich, Anführungszeichen, unterbewerteten oder übersehenden Wrestler reißen sowas ab und vor allen Dingen mit Emotion, mit Lust. Also die beiden, die wollten einfach wirklich die Shows stehlen und alles ausnutzen. Das haben sie halt gemacht. Und das finde ich halt bei den beiden momentan einfach grandios. Und das haben sie halt als Vorteil gegenüber ganz vielen anderen Roster. Also bei Miss Promos halt natürlich, wo bei Talking Smack reinkam, dieses war grandios, als er diesen Titel reingehalten hat, in die Kamera gezittert hat vor Wut und so weiter. Super. Und jetzt auch im Match selber. Und ich glaube halt schon, dass das eine Storyline sein sollte, die im Idealfall bei WrestleMania ihr Finale erst findet.
Ja, das wäre halt ideal gewesen, auch gerade um Ziggler dann vielleicht nochmal auf die nächste Stufe zu...
Dann im Übrigen ein Leitermatch würde ich mir wünschen.
Dann, das widerspricht doch komplett The Mrs. Attitüde zu sagen, hier, ich mache mich nicht kaputt.
Warum?
Also, ja, ich weiß.
Wenn ich mich mal richtig erinnere, The Miz hatte doch den Koffer, oder nicht?
The Miz hatte den Koffer, ja.
Ziggler?
Auch.
Ziggler hat den Koffer auch. Und dann sagen beide von wegen, ja komm, du hast den Koffer, ich habe auch den Koffer, wir können dieses Match, wir reißen die Hütte ab bei WrestleMania. Ich könnte auch vorher echt sagen, von wegen, wir zeigen allen, was Sache ist, wer der Beste ist, das alles entscheidende Match, so danach tschüss und sonst was und dann ein Leitermatch, wo die 20 Minuten Zeit haben. Ich glaube, die würden einfach, die haben dieses Engagement und diesen Willen, weißt du?
Waren die nicht bei WrestleMania beide im Leitermatch drin? Ich hab's vergessen.
Bestimmt, aber ich will halt ein Einzelmatch von den beiden sehen, um den Titel, dass der oben hängt und die darum kämpfen, da wirklich einen legendären Match dann halt.
Ja, ja. Ich würde mich nicht dagegen wehren, klar.
Habt ihr das vorher erwartet, so ein Match zu sehen bei den beiden?
Ich hab's gehofft. Also von der Geschichte her hat es das ja auf jeden Fall hergegeben. Eben. Und ich habe gehofft, dass das so gut wird.
Also man hat sich vorstellen können, dass es so gut werden kann, im Gegensatz zu vielen anderen Matches auf dieser Card. Also das hat das erfüllt, was man sich erhofft hat und sich vorstellen könnte, dass es passiert. Und das war natürlich positiv. Und eben auch durch dieses, egal wie es ausgegangen wäre, beide Enden hätten einen perfekten Schluss von dieser Veranstaltung gemacht, weil die Leute mit Emotionen rausgegangen wären. Und zwar positiven Emotionen oder halt starken Emotionen und nicht so ein
Gefühl. Genau. Wir können ja dann auch gleich vielleicht zum nächsten Match springen, nachdem wir das
jetzt... Aber das schnell bitte.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir springen vom besten Match der Card zum mit Abstand schlechtesten Match der Card. Becky Lynch war ja leider irgendwie nicht zugegen oder irgendwie nicht angeschlagen und konnte deswegen nicht antreten.
Sie war im Krankenhaus schon, also wohl wirklich. Also dass der Ausfall, hat man ja mitbekommen, was genau ist, haben sie bis heute nicht gesagt. Genau. Nur, dass das nicht mit einem Match-Unfall zu tun hat, sinngemäß. Haben ja auch sehr spezifischen Rückkehrmoment schon angekündigt, was ja auch in der Pre-Show, die Alexa kriegt in Glasgow Anfang November ihr Match und jetzt kriegt sie halt irgendeinen Ersatz.
Genau, da also kam Naomi rein.
Ja, also es war ja eigentlich, ich habe auch gedacht, wen haben sie eigentlich überhaupt noch außer Naomi? Ja, dann haben sie noch Natalia. Natalia ist auch Heel, also kann man fast nicht Heel gegen Heel fahren, wobei das mit Sicherheit besser gewesen wäre. Alles wäre besser gewesen, weil Naomi hat, ich meine, die kann ja theoretisch wahrscheinlich sogar ein bisschen was und ihr Entrance ist ja momentan auch eigentlich ganz lustig, weil völlig...
Ich wollte gerade sagen, der Entrance ist gut.
Ja, aber
hört es dann auch auf.
Offensichtlich ist dieses Match einfach in letzter Minute zusammengestopselt worden und genauso hat sie es auch angefühlt und es war halt blöd und dann verliert die Alexa auch noch. Ich meine,
ja, das macht halt auch keinen Sinn, dass quasi der Ersatz für den Champion dann auch noch den Number One Contender besiegt.
Richtig, also das Einzige, was sie hätten machen müssen, meiner Meinung nach, egal wen sie rausgeschickt hätten, sie hätte einfach den zerstören müssen, diejenige. Einfach, genau. Und wenn es mit unsauberem Mittel wäre, in die Barrikaden werfen oder Stuhl überziehen, keine Ahnung was, weißt du, aber einfach irgendwie so richtig als Heel, der wütend ist, ja, dass er sein Match nicht bekommt und dann verliert die. Und das Match war ja auch noch schrecklich und das war einfach so, ich saß danach vor dem Bildschirm, habe einfach nur gedacht, ihr wollt mich gerade verarschen, was sollte das denn jetzt?
Ja, es war halt auch ganz furchtbar unsauber, da waren so viele Aktionen dabei, die einfach so weit weg auch waren. Also das war halt so sanft geworkt, wie man so schön sagt. Also das war, also bei diesem komischen Hintern-Ding von Naomi, wenn die da ihre Gegnerin reinspringt, da habe ich mich gefragt, willst du mir jetzt wirklich verkaufen, dass die Alexa davon getroffen worden ist, obwohl die schon 3 Meter vorher sich hat hinfallen lassen? Also das war wirklich auch eine Beleidigung für jeden, der Wrestling schaut. Also ich weiß nicht, was die beiden da, ob das einfach sehr, sehr improvisiert war, dass die beiden keine Zeit hatten, um sich da vernünftig abzusprechen, aber es wirkte alles sehr unrund und sehr unschön und ich glaube, da waren beide sehr, sehr unzufrieden mit dem, was sie da geleistet haben.
Es ist auch, ich sehe auch das Problem natürlich, die Alexa Bliss, ich finde, die hat eine gute Ausstrahlung, die bringt ihre Heel-Persona prima rüber, ob sie jetzt unbedingt Harley Quinn sein müsste weiter, das weiß ich auch nicht, aber ich finde, die profitiert eben davon, dass sie jetzt für sich alleine steht. Die hat den Nachteil, sie ist noch sehr frisch und sie ist natürlich auch einfach ein Stück kleiner wie die anderen alle. Also so die Dominante, die kann ja gar nicht über die Power kommen, gefühlt, weil sie einfach zu zierlich dafür ist, um glaubwürdig die anderen richtig zu verprügeln, für mein Empfinden.
Die müsste halt über die Verrücktheit kommen und über die Wildheit oder sonst irgendwas. Ja. Aber und das war halt hier einfach ein unkontrolliertes Gerassel von 2 Leuten, wo ich gefragt hast, wie lange steht ihr im Ring? So seit 2 Wochen oder so?
Also ich finde auch, sie wirkt ja auch in ihren Promos relativ rational auch. Ich meine so, hier auch, um hier es kurz einzuschmeißen, was ich sehr cool finde bei SmackDown, ist, dass die auch tatsächlich, das war bei Backlash noch nicht, jetzt schon, die haben ja hinten nach einem Talking Smack reingeschmissen, um die Restzeit bis zur Uhrzeit zu füllen. Und da war dann eben, war Dolph Ziggler, glaube ich, schon, oder? Also
ich habe es mir nicht angesehen, leider.
Also ich habe es angesehen, es war ganz ordentlich. Ich glaube, also ich müsste jetzt furchtbar lügen, das sage ich, weiß es noch 100 Pro. Ich glaube, es war Dolph Ziggler und hat halt sein Gespräch führen dürfen, hat dann ein bisschen mit der ätzt sich ja mit der Rene Young immer ein bisschen an. Das finde ich ganz witzig, keine Ahnung wieso und weshalb, aber es ist. Und dann haben sie die Alexa Bliss gehabt und dann mit der nochmal geredet und die sagt, oh, das Match war Frechheit, so ungefähr, aber es war halt auch ein bisschen komisch. Die verliert das Ding, dann reden sie mit ihr, sie reden relativ sachlich drüber und sie führt sich nicht einmal auf, also war ein bisschen zu nüchtern, aber die Idee, auch hier weiterhin im Gegensatz zu Raw, wo die Pay-Per-Views ja eher überziehen und viel zu lang sich anfühlen, SmackDown sind sie schön knackig, haben zwar auch ihre Schwächen, wie wir ja nachher auch noch haben werden, aber danach auf die Idee zu kommen, wir füllen jetzt die Lücke, bis das reguläre Programm weitergeht mit einem, also es war wirklich so, es war kein halbstündiges Talking Smack, sondern die, ich glaube so 20 Minuten oder wie viel, das machen wir jetzt noch, Finde ich gut.
Und die haben quasi die 3 Stunden aufgefüllt, sozusagen.
Genau. Also der Shane war die komplette Talking Smack-Folge da, was er normalerweise nicht ist. Haben sie extra gesagt, doch, doch, bleib ruhig hier sitzen auch. Auch das, also finde ich echt gut, diese Nachgespräche, diese Aftershow, die bringen auch so viel mehr wie die Pre-Show, weil da eben Renee Young ist immer okay und Daniel Bryan kann wenigstens irgendwas sagen, ohne dass mal die Ohren zu bluten anfangen.
Also, wobei, können wir das Match vielleicht zusammenfassen noch? Ja, das war kacke. Unter dem Stichpunkt, Team Wieses Match wird besser sein. Das meine ich ernst. Also,
ja, wahrscheinlich.
Das zeigt eigentlich, wie traurig es war.
Hallo,
also,
Team Wiese muss mit den Shining Stars wrestlen. Also ich weiß nicht, ob das dann automatisch besser wird.
Das wird besser.
Aber
das war ein Tiefpunkt. Also das war auch, finde ich, eine Frechheit, den Roster gegenüber sowas abzuliefern.
Ja, da hätte man das hätte man genauso gut weglassen können.
Also hier hätten sie...
Alles geschadet.
Es wäre besser.
Der Liga und dem Event und...
Ja.
Auch gerade nach diesem geilen Match, weißt du, also dass das dann so ein kleiner, so ein Entspannungsmatch dazwischen kommt, ist ja vollkommen okay, aber das ist halt so eine unsaubere Kacke, weil ich meine, die Mädels können da nichts dafür. Ne? Ich meine, was Fehler passieren und irgendwie manchmal harmoniert man, manchmal nicht, aber es ist halt wirklich ärgerlich, wie dieser Kampf ausgegangen ist.
Also wäre es nicht. Es ist halt kein Golfen, die haben halt, WWE hat einfach ihren Wrestlerinnen geschadet dadurch.
Also eigentlich hätten sie hier jetzt irgendwie entweder ein Enhancement-Talent irgendwo schnell schnappen sollen oder irgendjemand aus NXT kurz einfahren, der halt dann kurz von der Alexa rund gemacht wird. Das wäre sicher besser gewesen. Oder alternativ irgendeinen prominenten Gast da mal kurz für ein One-Off verpflichten, der dann halt, so wie jetzt Mickie James zum Beispiel, so, wobei, gut, das war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht abzusehen, dass halt ein alter Name rauskommt und dann kurz die rund macht, damit man wenigstens hier einen Promi-Bonus hat und dann irgendwie ein Element, der halt drüber hinweg
oder eine Pumpe oder sonst was. Also generell alles hätten sie machen können, nur nicht das.
Ja. Naomi aber dann, tut mir eigentlich ein bisschen leid, weil die spielt einfach, ich meine, die Natalia ist wenigstens die verbitterte alte Frau quasi als Rolle, aber Naomi hat keine Rolle. Die ist die mit dem komischen Auftritt. Sonst hat sie ja nichts. Das ist
und ein großes Ego, was ihre Aktionen angeht. Ich habe immer das Gefühl, dass sie athletisch sehr viel drauf hat, aber dass sie es halt noch nicht so umsetzen kann, wie sie es gerne hätte. Aber das ist halt so, wie es bei vielen Independent-Workern halt auch so der Fall ist, dass die halt einfach sich selbst überschätzen und dann manche Aktionen zeigen, die halt irgendwie, naja,
aber die ist doch schon ewig dabei eigentlich. Die ist ja nur Überbleibsel aus der Vorzeit quasi. Also das da nichts. Es tut mir irgendwie schon leid für sie ein bisschen, weil ich meine, die Quotenfrau auch noch, was natürlich ja durch die Hautfarbe noch fieser wirkt, sag ich jetzt mal. Das ist gemein, sowas zu sagen irgendwo, aber so fühlt sich's halt an.
Alicia Fox hast du ja auch noch dazwischen und so.
Ja, die ist bei Raw. Die ist bei Raw quasi die Quotenfrau. Eine ganz Nia Jax gibt es ja auch noch, richtig. Aber die ist ja was Besonderes, immerhin.
So, lass uns ja gleich zum Main Event springen. Also zum Main Event gestrichen. Randy Orton gegen Bray Wyatt, jetzt, nachdem es beim letzten Mal ja nicht funktioniert hat zwischen den beiden, jetzt dann auf einmal im Main Event. Und da muss ich erstmal sagen, dass ich es ganz merkwürdig fand, dass man schon ab Beginn der Show angefangen hat, Trailer zu diesem Kampf zu zeigen. So, als ob man wirklich so zwanghaft irgendwie einbläuen wollte, das ist übrigens unser Hauptkampf, der ist wichtig.
Vergesst das. Haben es doch die ganzen bei SmackDown die letzten Wochen auch immer, diese bescheuerte Backstage-Geschichte. Also ich habe mich ja oft genug beklagt, dass es zu wenig gute Backstage-Sachen heutzutage gibt. Und dann gibt es mal ein Backstage, dann ist es so ein Scheiß.
Ja, wobei, ich finde, die Storyline haben sie schon sehr cool gemacht. Also das fand ich richtig cool, oldschool, super. Aber was sie halt bei diesem Pay-Per-View gemacht haben, das Problem mit diesen Einspielern, du hast es sogar bei der Crowd, bei deinem ersten Einspieler, ich habe gedacht, das Match kommt jetzt. Und die Crowd auch. Und dann kam es nicht, und dann hat das Crowd nämlich auch geboot. Weil das war einfach auch bei mir so, ich saß da, okay, geil, der Trailer, jetzt habe ich Bock drauf. Und dann kam das Match plötzlich nicht, sondern was anderes. Und das konnte halt nicht sein. Also das darf man eigentlich nicht machen. Und das war so, wie halt Olaf sagt, so dermaßen gezwungen, was ich eigentlich schade finde, gerade in den anderen Matches gegenüber. Und von wegen so, ja, hier, das müsst ihr gucken, das ist so wichtig, ja, na. Und das machst du eigentlich beim Pay-Per-View nicht. Also ich habe das beim Pay-Per-View eigentlich nicht erlebt, dass zwischen den Matches irgendwie noch ein Anteaser kam zum Main-Event die ganze Zeit.
Ja, also vor allem ständig halt. Ne? Also ich glaube, das waren garantiert 3 Stück oder so, ist mal so grob überschlagen, wo dann nochmal der Main-Event also gefeatured worden ist.
Epische Fehde doch offensichtlich. Also ich habe bei diesem Match, es leidet bei mir darunter, dass ich die große Zeit von Randy Orton da reinfiel, wo ich nicht zugeschaut habe groß. Der Mann hat wie oft den Titel getragen? 12 Mal schon oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Also eigentlich, wobei natürlich eigentlich diese Zählweise total absurd ist, weil wenn du jetzt auch wie John Cena, jetzt könnte er 16-facher Titel zählen. Das Einzige, das heißt, er hat ihn 15 Mal verloren. Und
aber Rick Blair hat ihn auch 16-mal verloren.
Ja, aber, oder halt, natürlich, aber eigentlich ist das
total... Hat die Niederlagen. Deutschland ist auch Weltmeister und hat auch Spiele verloren.
Richtig, aber aber da gibt's halt nur alle 4 Jahre. Aber wenn jetzt, da kannst du nicht 20 Jahre am Stück ohne Ja, theoretisch schon, aber es ist eigentlich ist es Quatsch, die Anzahl zu zählen, weil da könnte er jetzt seine 15 Mal auch nur einen Tag lang Champion gewesen sein.
Naja, ist aber bei Boxer aber genauso. Du natürlich sagst ja auch
10 Ja, da sagst
du. Aber jetzt generell, lass uns
zum Match gehen. Beim Boxen, ganz kurz, beim Boxen zählt schon eher, wie viele Matches hat der Mann gewonnen. Oder auch bei UFC, da hast du immer die Matchstatistik, 20, irgendwas, irgendwas. Aber egal. Also Randy Orton ist ja eine große Nummer gewesen. Die letzten Jahre war er verletzungsbedingt viel nicht dabei, das weiß ich schon auch. Aber Bray Wyatt ist für mich ein Charakter, der für mich halt einfach als Gesamtpaket nicht funktioniert. Der hat diese Kultanführer-Geschichte, die fühlt sich seltsam an, aber gut, die lasse ich halt noch gelten. Der Einmarsch ist ja auch immer cool und dieser Mindfuck-Scheiß, aber es funktioniert halt einfach nie so wirklich, weil der einfach noch nie irgendwas im Ring wirklich Relevantes angestellt hat. Und wenn nur ein Relevantes war, hat er es verloren.
Also, genau, das ist das Problem eigentlich.
Mir ist doch wurscht, dass der gegen irgendjemand kämpft. Wenn jetzt Randy Orton als nächster Gegner von AJ Styles aufgebaut wird, was irgendwie logisch wäre, weil der ist der nächstgrößte Name, wenn jetzt Cena nicht mehr da ist, erstmal wieder die nächsten Monate, dann hat er eine Relevanz, aber Bray Wyatt. Nächster bitte.
Ja, aber ich bleib dabei, also ich finde die Storyline super, auch die Promos toll gemacht, gerade auch, dass halt Randy Orton quasi gekontert hat, dass er ja selber ein Psycho ist und dann auch Mindgames macht, das fand ich grandios. Das Match hingegen litt darunter, was ich einfach auch ein Problem habe mit Randy Orton seit der Legacy-Zeit. Da war er noch gut, aber danach, ich finde die Matches irre langweilig.
Randy Orton?
Ja, Randy Orton quasi.
Aber er hat wenigstens eigentlich
einen Move. Ja, also jetzt mal von Move abgesehen, das Problem ist einfach, ich finde oder ich denke, er kann psychologisch eigentlich gute Matches abliefern, auch in Ring-Storylines erzählen. Aber der Stil, der müsste irgendwie ein bisschen geändert werden, weil es ist halt einfach sehr slow mit immer diesen Breaks. Ich weiß, das gehört dazu bei ihm. Das Problem ist dann nur, wenn du auf Bray Wyatt triffst, der auch sehr langsam wrestelt. Also ich fand das Match, sagen wir mal so, die Promos, die Storyline kriegt 9 bis 10 Punkte von 10. Und das Match war genau das Gegenteil. Das ist dann eher so bei 2, 3 Punkten für mich. Es war halt nichts Besonderes, es war kein Main-Event-Feeling, es war auch kein Main-Event für mich.
Nee,
und ich fand das
gutes Mid-Card-Match.
Genau, und ich fand das Finish, das Comeback von Luke Harper sehr gut an sich. Die ersten Sekunde, wo er ihn angeguckt hat, diesen irren Blick, dann kassiert er den Pin, alles gut, aber die Minuten danach, diese 2, 3 Minuten danach, fand ich schrecklich. Weil ich habe eigentlich, also das hatte halt kein Big-Time-Feeling mehr, weil dann war das einfach nur noch wie nach einer Smackdown-Folge oder einer War-Folge, also eine Weekly-Folge halt, wo die Wyatt-Family jemanden abkassieren, dann nehmen sie sich kurz den Arm fertig. Ich hatte da erwartet, dass der vielleicht Luke Harper echt turnt und dann vielleicht zum Beispiel Bray Wyatt umhaut oder sonst irgendwas oder einfach nach dem Pin sofort Ende ist von der Sendung. Aber danach waren halt noch so 2, 3 oder 4, 5 Minuten, was einfach zu viel war. Es gab kein Abschlussbild, wo ich sage, boah, geil. Sondern dann kam nur Wiederholung und so weiter. Und das, fand ich, hatte sehr viel von diesem Impact genommen. Weil der Impact selber, der war gut. Das Licht anging, die Kamera direkt aufs Gesicht. Der Blick von Luke Harper war richtig stark. Mhm. Vor allen Dingen, dass er halt nicht eingegriffen hat, also an sich, sondern er stand ja nur da. Die Idee, dass es halt keinen DQ gab, fand ich grandios, toll gemacht. Aber ich fand halt, dass dieses Comeback halt Impact hatte, aber dem das weggenommen wurde, weil halt dann noch diese mehrere Minuten kamen. Und ich generell, das hatte halt kein Feeling von einem Abschluss von einem Pay-Per-View. Und Pay-Per-View sollte eigentlich immer mit seinem Sinnbild beendet werden oder sonst irgendwas. Und da wäre zum Beispiel halt Dolph Ziggler Miss, das wäre ein Schlussbild gewesen, was gepasst hätte. Und das hier war jetzt einfach, das Comeback war gut, aber danach hätte noch irgendwie irgendwas fehlte für mich. Das Match war eh langweilig, in meinen Augen, es war okay, Standard, aber ich fand es halt schon langweilig, weil ich einfach Orten ungern gucke. Aber es fehlte dieses letzte Stück, wo man dachte, das war's jetzt. Und dann war es das.
Ja, also dem schließe ich mich vollkommen an. Also der Kampf an sich war halt ein sehr langsamer Heavyweight-Kampf. Also nicht wirklich aufregend mit wenig nennenswerten Aktionen. Mich hat es komplett rausgekickt, als Bray Wyatt seine Arschbombe auf die Ringtreppe gemacht hat, während Randy Orton schon seit 5 Minuten irgendwo daneben lag. Das geht halt gar nicht. Und ansonsten war es halt eben sehr arm an Höhepunkten. Das Comeback von Luke Harper, genau wie du gerade gesagt hast, David, fand ich auch sehr gut und sehr unterhaltsam. Freue mich auch vor allem. Also ich bin großer Fan von Luke Harper und halte ihn für einen sehr, sehr talentierten Big Man, der vor allem auch da hoffe ich halt auch, dass der noch ein bisschen weiter nach oben gebracht wird. Also ich fand den damals schon als IC-Champion fand ich ihn damals schon sehr interessant und hoffe auch, dass man den da eventuell irgendwann mal gegen Bray Wyatt turnt, dass da eventuell auch noch was bei rauskommt.
Also ich kann, darf ich kurz reinspringen schon?
Ja klar, springe
also,
du.
Also Luke, das Match an sich, ich fand es saulangweilig. Der Schluss war, ich fand grundsätzlich, ich befürchte, mir tut Luke Harper gefühlt jetzt schon ein bisschen leid. Weil es hieß ja, der soll eher bei Raw landen. Das muss er halt bei SmackDown, weil sich der Dingsens, der andere verletzt hat, der Eric Rowan.
Ja genau.
Ich habe halt den Eindruck, jetzt dieses Match gibt eben, und eben was direkt nach dem Pin passiert ist, gibt den Anlass zur Befürchtung, oh Gott, er ist jetzt halt Schäge Nummer 1 von Bray wieder. Super. Ja. Bei Raw hätte er eher die Chance gehabt, ich glaube nicht, dass sie ihn mit dem Brown gekoppelt hätten, weil es keinen Sinn macht, deswegen hätte er da eine eigene Rolle spielen können. Und hier hätten sie ihn sofort geturnt, hätte dadurch Orton gewonnen, weil jetzt Luke Harper in der großen Überraschung Bray umschlägt. Das hätte so unendlich viel mehr gegeben, finde ich, weil die Wyatt Family, die waren als theoretische Einheit interessant, aber auch da sehe ich übrigens auch ein Problem, wieso mich Bray so gar nicht anspricht, weil er ja fast immer nur draußen gehockt ist. Er war halt der mysteriöse Anführer in seinem Schaukelstuhl, und wenn er mal wrestelt, dann verliert er normalerweise. Toll. Also ich tue mir hier, das Match an sich war langweilig, der Schluss war zu sehr, oh Gott, ich muss leider sagen, ich finde die Grimassiererei vom Harper auch nicht so super cool, weil der mir so als stoischer, irre Schauender besser gefallen hätte, wie wenn er jetzt auch nur mit der Zunge rumschlacke wie Gene Simmons. Aber gut, da kann man natürlich anderer Meinung sein, offensichtlich, macht ja auch nichts. Aber den hätte ich lieber gerne alleine gesehen. Ich frage,
bin ich auch voll bei dir, wobei ich die Mimik gut finde. Aber stell mal vor, er hätte sich mit der Mimik erstmal, Orton wird gepinnt, Wyatt guckt dann hoch, von wegen grinst ihn an, steht auf, Harper macht dann aber denselben Blick und haut den dann komplett um. Also ich finde, Harper hat wirklich dieses Potenzial eigentlich, als Single-Wrestler was zu reißen. Ja. Bei dem Comeback finde ich halt, das war die Chance dafür. Weil dieses überraschende Licht an, er steht da, war genau richtig. Und dann hätte man eigentlich machen müssen, wegen Wyatt vielleicht erstmal überrascht, so wegen, dann nimmt er den Pin, geil. Aber dann wird er auch niedergestreckt, von wegen so, ich übernehme die Familie oder sonst irgendwas. Aber das war jetzt irgendwie wie in der Weekly. In der Weekly gab es das auch tausendmal, dass plötzlich einer von der Wyatt da stand oder sonst was, eingegriffen hat und Ende.
Ja.
Ganz da genau. Fehlte dieses Pay-Per-View-mäßige, irgendwas Besonderes.
Also ganz genau, ich meine, dass Harper an sich bei SmackDown ist, halte ich auch, also in der jetzigen Konstellation sowieso für besser, weil er da mehr Platz hat, in Anführungszeichen. Bei Raw ist eh schon viel los und die kriegen, und wenn er die Cruiserweights auch noch und überhaupt und so, aber halt in der Kombination, er ist halt doch wieder mitten in der Wyatt Family drin. Ich meine, genau wie Rowan ja auch keine Identität hatte, bis er sich jetzt verletzt hat, der war halt einfach der Depp mit der Schafsmaske.
Und das war aber immer.
Ja, aber
also Rowan war ja immer so das dritte Rad am Wagen.
Also ich meine, Braun Strowman hat von der Trennung profitiert. Der hat zwar immer noch überhaupt keine, also er ist jetzt halt ein Monster, aber wenigstens steht er für sich ein bisschen alleine und man könnte sich vorstellen, dass es irgendwas mal werden könnte. Und das war ja vorher, war für mich gefühlt überhaupt nichts und jetzt ist wenigstens ein bisschen Hoffnung da. Aber also Harper, ich kann nur hoffen, dass was Gutes draus wird, aber der Pay-Per-View hat mir jetzt das nicht so unbedingt den Optimismus in mir geweckt, dass dem so auch sein wird.
Nee, nicht so richtig, ne? Was gebt ihr denn dem Pay-Per-View jetzt so abschließend? Also seid ihr freudig erregt über den Pay-Per-View oder freut ihr euch auf den nächsten Brand-Only-Event oder was sagt er? David?
Also eine Gesamtwertung ist in diesem Falle eigentlich unfair, weil dieser Pay-Per-View war im Grunde genommen einziges Auf und Ab. Die Aufs, die es gab, die waren richtig stark. Das war halt einfach das Triple Threat Match und vor allen Dingen Title vs. Career Match von Miss und Ziggler. Das war auch wirklich, dass man auch sagen kann, diesen Pay-Per-View werde ich, glaube ich, wenn ich in ein, zwei Jährchen überlege, so, was guckst du jetzt gerade mal auf dem Network, kann es schon sehr, sehr gut sein, dass ich dieses Match nochmal aufskrame und mir angucke. So gut fand ich das halt. Nur es gab sehr, sehr viele Lowlights und vor allen Dingen die Lowlights, die haben alle gezeigt, was das Problem eigentlich ist. Dass halt da, wo halt eine dicke Story ist, bei Wyatt und Wendy Orton war halt vom Match her kacke, aber trotzdem, da wo die dicken Storys sind, dass die eigentlich auch funktionieren bei SmackDown und auch sehr gut umgesetzt werden, aber irgendwie als wenn der ganze Rest vergessen wird und in der Luft hängt. Und so kommt es mir halt vor. Egal ob Baron Corbin und Swagger, das war ein Paradebeispiel, hängt in der Luft. Tag Team Kickoff Show hängt in der Luft. Tag Team Championship hängt in der Luft. Carmella, Nikki Bella hängt in der Luft, absolut nichtssagend. Naomi, Alexa, sinnlos. Wenn man einfach sieht, es waren ja insgesamt 8 Matches und davon waren halt 2 wirklich starke, aber 6, okay, sagen wir, nehmen wir Bray Wyatt und Randy Orton mal raus, aber dann sind es 5 Stück und somit über 50%, die wirklich absolut belanglos, schlecht, langweilig oder sonst irgendwas waren und einfach zeigen, dass da sehr viel Potenzial verschwendet wird.
Ja, ja, das sehe ich auch so. Also es war im Prinzip, wo man so sonst immer so schön von einer One-Match-Show spricht, war es jetzt eine Two-Match-Show. Diesmal, diese beiden Kämpfe waren ausgesprochen gut und haben sehr gut unterhalten, aber der Rest war halt, wie du gerade schon gesagt hast, der war halt entweder da oder war wie Alexa Bliss gegen Naomi furchtbar.
Ja, also das, ich finde Backlash war viel besser. Backlash war wirklich richtig gut. Das hier war, ich finde, trotz der Menge der schlechteren Sachen, immer bin ich im Schnitt, hat es mir immer noch gut gefallen, weil, ich meine, wenn jetzt, ich sag mal, hätten sie das IC-Match an den Schluss gestellt, dann wäre das Fazit noch viel positiver, weil dann hätte ich einen super
Anfang und
super Schluss gehabt. Und so hat es halt nach außen. Ich glaube, es hat mir auch immer noch besser gefallen wie Clash of Champions, trotz allem. Weil es halt auch einfach, dadurch, dass es kürzer ist, sind auch die Enttäuschungen kürzer. Aber, also ich bin, glaube ich, momentan gefällt mir SmackDown trotz aller Probleme immer noch besser als Raw. Weil halt einfach die Spitzen dafür so spitze sind, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, ich glaube, das kann man so beschließen einfach. Also weil, wie gesagt, diese beiden Kämpfer haben es dann halt wirklich rausgerissen. Und gerade mit jemandem wie AJ Styles als Champion haben wir auf jeden Fall auch echt fantastische Matches bis jetzt immer bekommen und AJ Styles ja ohnehin aktuell der, würde ich sagen, Wrestler bei WWE, der die beste Leistung abliefert, glaube ich, quer durchs gesamte Jahr, oder?
Ja.
Ja.
Ausnahmslos. Das Schönste finde ich halt so bei AJ Styles zum Beispiel vor, weiß nicht, 12 Jahren oder so, hatte mal meine bessere Hälfte mich gefragt, so, welchen Wrestler würdest du mal gerne in WWE sehen? Ich habe, glaube ich, null gezögert und einfach nur gesagt, AJ Styles, irgendwann, das wäre ein Traum. Und jetzt ist er dann irgendwann doch da und er reißt einfach die Hütte ab und überzeugt. Der Typ überzeugt. Er muss ja theoretisch niemandem was beweisen, aber er liefert einfach qualitativ extrem hochwertige Arbeit ab. Das muss man einfach sagen. Er ist absoluter Profi und das freut mich halt, dass jemand, der eigentlich von der WWE immer großteils übersehen wurde, jetzt so einschlägt und eigentlich halt auch Vince und Co. zeigt, ich kann es. Ihr habt mich nicht gesehen.
Also ich kann da, um hier den Headliner von Raw aufzunehmen, ich finde Kevin Owens auch toll. Der ist, aber das ist furchtbar oberflächlich, aber das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Der kann halt einfach nicht im Ring so agieren wie ein AJ Styles. Das kann er ja nicht. Wie soll er das mit seiner Physis? Der macht es gut mit vielen anderen Sachen, aber AJ Styles ist halt für mich das insgesamt coolere Paket noch.
Ja, generell, also AJ Styles ist halt ein Paket, der ist halt klein, er ist ein Highflyer, aber er kann auch alles andere. Er kann Aufgabegriffe, er kann am Boden wresteln.
Und er kann reden.
Er kann reden, er hat Charisma. Ich finde, der Typ hat doch einfach irgendwas, wenn du ihm ins Gesicht guckst, bei den Promos, er ist Profi, er ist erfahren. Ich kann, und das meine ich auch ganz ernst, bei ihm keine Schwäche sehen, wo ich sage, das nervt mich oder das finde ich schlecht bei ihm. Sondern das, was er macht, wenn du ihm sagst, mach Heal, mach einen Fightwing Heal, mach einen Oberboss Heal, mach einen Face, mach das, ich glaube, der könnte alles abliefern.
Ja. Wahrscheinlich kann er das. Ja, nee, also AJ Styles ist auch durch die ganzen Jahre, die er jetzt da durch die Indies getingelt ist und dann auch da auch so viele Erfahrungen mitgenommen hat, mit der Crowd zu arbeiten, egal ob jetzt im Ring oder auch am Mikrofon, da profitiert er einfach unglaublich von und das macht es dann halt eben auch aus. Ne? Aber ich würde sagen, dann beschließen wir einfach hier diese lustige No Mercy Hörerfragen und Mammutrunde, weil ich glaube, wir sprengen gerade alle.
Neuer Rekord.
Also wir sind, glaube ich, jetzt über die 2 Stunden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr dabei wart, Uli und David.
Immer gern.
Gerne wieder. David, ich warte gerade auf deine Columbo-Nachfrage, so kurz zum Schluss, aber die kommt heute nicht, oder?
Ich könnte gerne, aber wir sind jetzt bei über 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich weiß dann.
Okay, dann würde ich mal sagen, wer noch mehr über Headlock erfahren will, soll einfach auf Facebook gehen, soll auf headlock.de vorbeischauen, soll auf Twitter vorbeischauen oder vielleicht uns auch einfach eine Frage schicken an frage@headlock.de. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und die aktuellen Themen gibt es dann auch diese Woche. Macht's gut, bis dahin, ciao. Tschö.